Heimat. Das klingt gut.
Ja, herzlich willkommen zur Episode 24 von Daimhard.
Grüezi miteinander. Ja, schon die 24. Wunderbar. Und wir haben einen Gast heute.
Tada!
Tada!
Den Markus.
Den Markus Leutwiler. Hallo Markus, schön, Grüezi. Bist du da. Wir freuen uns. Wir werden zunächst mal auf die obligaten Feedback-Sachen zurückkommen und dann werden wir Markus in Beschlag nehmen.
Das hat er jetzt davon, er hat ja gesagt.
Ja, ja. Freiwillig.
Freiwillig sogar, ja. Genau.
Ohne Bezahlung.
Ja, das stimmt.
Ja, genau.
Das ist ja alles ohne Geld.
Ja, wir haben 2 Dutzend voll.
Ja.
Wir werden das nächste Mal wahrscheinlich nochmals darauf zurückkommen dann. Sehen wir dann. Aber wir haben auch Feedback. Auf der einen Seite haben wir ein Feedback bekommen per Voice.
Genau.
Das dürfen wir aber nicht veröffentlichen.
Obwohl wir uns sehr darüber gefreut haben. Das war ein etwas längeres Audio-Feedback. Aber der Autor, der Linus, wollte das nicht gerne veröffentlicht haben. Kann ich verstehen. Dann ist gut.
Respektieren wir. Selbstverständlich. Ist gut so. Und ich habe einen Fehler gemacht. Das vorletzte Mal. Wir haben die 3. Themenfolge mit der 4. betitelt oder gelabelt. Ist nicht weiter schlimm. Aber für diejenigen, die sich dies vielleicht bemerkt haben.
Ja, der Macher unseres iTunes-Feeds, der Christian, der hat das sofort bemerkt.
Ja.
Den sollten wir vielleicht noch als Chronisten einstellen und dann kann er das automatisch richtig machen. Und ja, wir haben 3 Themenfolgen bisher und die 4. ist eigentlich die 3., aber wir werden keine 3. machen, da müsst ihr jetzt mitleben.
Ja. Genau. Wir haben gesagt, die 3. Folge ist diejenige, in der wir alles Unausgesprochene versorgen oder erledigen.
Genau.
Ja. Und wir haben unseren Preis bekommen.
Genau. Wie ihr ja alle wisst, haben wir letztes Jahr einen Preis gewonnen, den European Podcast Award für die Schweiz in der Kategorie Personality. Und der Preis ist jetzt auch angekommen und macht echt was her.
Genau. Ein Pokal. Durchsichtig, wunderschön beschriftet. Sieht wirklich sehr professionell aus.
Ja, und sehr edel.
Ja. Wir wissen noch nicht, wo wir das hinstellen. Schauen wir.
Müssen wir vielleicht noch eine Vitrine kaufen, falls das mal mehr wird.
Okay. Oder vielleicht gewinnen wir mal eine Vitrine. Ne?
Genau.
Ja.
Dazu haben wir noch ein Audiogerät gewonnen, und zwar den Olympus DM550. Olympus war Sponsor dieses European Podcast Awards und mit dem werden wir sicherlich auch mal eine Ausgabe aufnehmen. Das Ding ist richtig schön klein.
Mhm. Mal schauen,
was dabei rauskommt. Ja. 80 Gramm, ich habe es auf die Waage gelegt.
Ja, genau.
Inklusive Batterien.
Genau. Ja, und wir können das unter Umständen auch dafür verwenden, um es in der Gegend rumzuschicken. Wenn Leute uns was mitteilen wollen, können sie das da drauf sprechen und zurückschicken. Ja, für das geht es wunderbar.
Oder wenn wir nochmal überlegen, was per Telefon zu machen,
ja,
dann kann das Gegenüber dann damit aufzeichnen, dann haben wir auch eine gute Soundqualität.
Ja,
genau.
Ist super, wir kommen sicher darauf zurück. Das war ja auch das Ziel des Sponsorings, nehme ich mal an.
Ja, das hoffe ich stark.
Ja, ja, so viel zum Feedback. Wir sprechen heute mit Markus Leutwiler über WebOS. Ein ganz spannendes Thema, das wir hier hatten. Einer von uns, also um es konkret zu sagen, Dirk ist vorbelastet.
Ja, mehrfach. Also ich habe einen Pumpree gehabt, das heißt, der liegt da vorne, den ich gleich Markus noch mitgeben werde. Und halte WebOS für eines der besten, wenn nicht sogar das beste Mobiltelefonbetriebssystem. Den Markus habe ich auf dem Frostcamp kennengelernt. Und habe ihn gefragt, ob er das machen möchte, und er wollte.
Genau. Als Propagandaminister muss ich solche Sachen machen.
Als Propagandaminister? Wieso Propagandaminister?
Also ich bin ja bei, nicht um allzu viel vorzugreifen, aber ich bin ja bei WebOS Internals, dieser Gruppe, dabei. Und dort habe ich den inoffiziellen Titel europäischer Propagandaminister für WebOS.
Okay.
Also gehört das zum Job sozusagen.
Also so quasi ein Evangelist fast.
Genau,
schon.
Fast. Ja.
WebOS Internals ist ja mehr ein Hobby. Was machst du und wer bist du überhaupt?
Genau. was soll ich denn da euch erzählen? Also zutage bin ich Web- und Mobile-Entwickler, was also inzwischen aber vor allem auf WebOS fast das Gleiche ist. Mhm. Aber auch, ja, da kommen wir sicher noch dazu, auf vielen mobilen Plattformen ist das immer mehr das Thema, dass man eigentlich sagt, ja, Web anstatt etwas anderes. Und in der Nacht bin ich dann Hobby-WebOS-Entwickler und auch Evangelist.
Propagandaminister.
Propagandaminister. Ich schreibe dann in der Nacht die Reden und
okay.
Oder mach, ja, unter anderem eben zum Beispiel am Frostcamp oder an der Open Expo, wo ich dann vorbeigehe und einen Stand habe über WebOS Internals und das Projekt vorstelle. Aber ich war auch schon an anderen Konferenzen. Mhm. Ist ein interessanter Job. So, eben Propagandaminister ist vielleicht der falsche Ausdruck. Evangelist könnte man sagen.
Okay. Was ist WebOS Internals? Das wird einige Leute geben, die das nicht kennen.
Genau, das ist eine Gruppe von, sagen wir mal, ja, das ist eine Gruppe von Hackern. Da haben sich Leute zusammengefunden, die, ja, es kommen viele aus der Linux-Szene, es hat ein paar Kernel-Hacker, es hat einfach interessierte Leute, die sagen, WebOS ist unser Thema. Dadurch, dass es relativ offen ist, kann man sich tief damit beschäftigen. Es kann einer sagen, wir machen mal einen neuen Kernel dafür. Jemand anders sagt, ah, ich hätte gerne dieses coole Programm gemacht. Es haben sich viele Leute getroffen, das Ganze ist weltweit organisiert. Über Australien, über Amerika, über Europa, über IRC wird das Ganze ein bisschen synchronisiert. Es gibt einen Chef, der ist in Australien, aber er sagt, er ist eigentlich nicht der Chef, er ist eher ein, wie sagt man das so schön im Englischen, ein Cat Herder. Also nicht der Chef, der sagt, was man machen muss, sondern ein Chef, der einfach schaut, dass alle irgendwie was Gescheites machen. Oder dass keiner über die Stränge schlägt. Aber es ist so eine, wie sagt man denn, Meritokratie.
Meritokratie,
genau. Meritokratie, also es gibt keinen Oberchef, der sagt, dort geht's hin. Das ist okay. Spannend. Und der Zusammenhang eben auch mit Frostcamp oder Open Expo, Linux, Open Source ist daher, weil sie sagen, alles, was wir machen, ist Open Source. Alle Informationen, die wir rausfinden, die werden als Open Source veröffentlichen. Alle Programme sind auf einem zentralen Git Repository. Also wer da reinschauen will, kann. Wenn man etwas macht, muss man auch sagen, ich unterstütze Open Source, ich kenne es und alles, was ich dann für die Gruppe mache, wird dann selbstverständlich unter einer offenen Lizenz verbreitet. Das ist so der Hintergrund von WebOS Internals, hat aber nichts zu tun mit Palm oder HP. Sind ganz eigenständig. Mhm.
Welche Lizenzen setzt ihr da ein, vorwiegend?
Vor allem GPL, aber es hat auch noch Patches zum Beispiel, sagen sie MIT. Lizenz, weil sie sagen, ja, HP Palm kann eigentlich die Sachen sogar nehmen und sagen, ja, wir nehmen es wieder zurück in ihr Produkt. Mhm. Aber viele Programme sind auch GPL. Und das ist auch sind auch immer gute Beispiele, wenn man dann beginnt, kann man schauen, ah, so.
Ja, okay. Kannst du uns etwas darüber erzählen? Das ist eine geschlossene Frage, das ist doof. Erzähl uns bitte.
Davor formulier sie um.
Ja, mache ich doch jetzt gerade, Dirk. Erzähl uns bitte kurz, wie WebOS funktioniert.
Was ist WebOS genau?
Oder, ja, was ist WebOS? Kann man sich gar nicht so viel vorstellen, oder? Ja, so wenn man nur den Namen hört, kann man sich nicht einordnen. Könnte man sagen, ja, das ist irgendwie ein Browser-Betriebssystem, oder ich weiß doch auch nicht, gab es sicher mal, oder? Es gibt doch Chrome OS von Google, das könnte doch sowas sein. Aber man sagt schon, also begonnen hat es auf mobilen Geräten. Also man hat ein paar Bausteine genommen, ein Embedded Linux und drüber einen Browser und hat gesagt, das ist unser Betriebssystem, aber auf mobilen Geräten.
Mhm. Also das Embedded Linux stellt so die Hardware-Schnitzstelle bereit, so, genau. So Netzwerktreiber, GSM-Treiber,
genau, diese ganze
Bildschirm-Treiber, bla bla bla.
Touchscreen und Audio-Ausgabe, also eigentlich so der ganze Hintergrund, aber die Schnittstelle gegen außen ist eigentlich ein Browser, aber lustigerweise, man sieht es, also als Benutzer, wenn man das Telefon in die Hand nimmt, sieht man gar nicht, oder muss man sie, sollte man ja auch gar nicht wissen, oder ist egal. Man sieht es nicht, es ist nicht so, ah, jetzt sehe ich, das ist jetzt ein Browser und ich arbeite mit Themen, aber technisch ist es wirklich ein Browser. Und wenn ich dann da Programme entwickeln will, muss ich nicht irgendeine Hochsprache verwenden, sondern wie wenn ich eine Webseite schreibe. Also ich schreibe sozusagen lokale Webseiten, die lokal gespeichert sind auf dem Telefon. Und alle Programme, die mitkommen, sind eigentlich auch so geschrieben, der Kalender und die Kontaktverwaltung, der Browser. Der Browser natürlich nicht.
Also in JavaScript oder so mehr oder weniger.
Ja, man schreibt, man nimmt HTML, CSS, JavaScript und macht dann seine Programme. Und heutzutage kommt man ja da mit HTML5 und was es da alles gibt, kommt man eigentlich viel recht weit und kann viele Sachen machen. Was speziell ist, ist vielleicht so, wenn man sagt, ja, ich will ein 3D-Spiel, dort nimmt man heutzutage immer noch OpenGL und diese Sachen sind dann sozusagen, wie sagt man, native, also die sind meistens in C. Mhm. Also man irgend so ein Rennspiel oder sowas, das ist noch normal geschrieben, aber alles andere ist eigentlich mit Webtechnologie geschrieben. Dann gibt es auch noch klar Services, die im Hintergrund laufen, zum Beispiel die Mails abholen. Und die sind, früher waren sie mal in Java, dann hat man irgendwie gemerkt, so Java auf dem Telefon, das ist so ziemlich Overkill. Und auch dann hat man so die, sagt man, da hat man Webtechnologien, da hat man Java, ist auch nicht so interessant. Und jetzt seit dem der neueren Version von WebOS kann man die auch in Node schreiben. Also Node.js, ein bekanntes Projekt, wo man eigentlich JavaScript auf den Server bringt. Das heißt, ich schreibe mir ein, was könnte man da, einen Synchronisationsdienst für E-Mails und der läuft in JavaScript. Das heißt, im Schlussendlich hat man das Frontend und die Services alle in JavaScript.
Das hört sich ja erstmal relativ wild an, weil JavaScript früher nicht so als schnellste Programmiersprache bekannt war. Aber mittlerweile hat die dermaßen aufgeholt, dass die mit vielen gängigen Programmiersprachen tatsächlich schon mithalten kann und auch einige kompilierte Sprachen schon überholt hat, tatsächlich, soweit ich das weiß.
Im JavaScript wird, also je nachdem, wenn man fragt, aber es gibt viele Leute, die haben noch so den Eindruck, dass JavaScript so eine Bastelsprache ist.
Ich mache mein Mouse over, sodass ich das
eigene... Ja, dass man einfach so ein Menü hat vielleicht, aber man muss nur schauen, was da schon für Beispiele da sind. Es ist wirklich spannend, was man da alles schon machen kann, bis und mit Services. Und es ist auch sehr interessant, wenn man über JavaScript auf dem Server spricht, dass man dort lustigerweise eine höhere Performance hat als mit herkömmlichen Mitteln. Nur so, wie der Browser aufgebaut ist, der Browser als Nachteil, das war immer so ein Nachteil. Man hat den Browser und dann hat man ein JavaScript und jedes Mal, wenn ein JavaScript läuft, dann kann der Browser nichts anderes machen, weil es gibt ein Single Thread. Könnte man sagen, das ist Blödsinn. Weil heutzutage sagt man, ja, ich habe irgendwie 10 CPU-Cores, da kann ich ja weiß ich was machen, ich kann alles multithreaded laufen lassen. Nur das Problem ist das, dort alles zu synchronisieren, braucht viel Aufwand und viel Speicher. Wenn man dann sagt, ich schreibe einen Service in JavaScript auf dem Server, wird das lustigerweise auch single-threaded ausgeführt. Und dann könnte man sagen, ja, das ist ja irgendwie Modell uralt. Nur dadurch, dass man sich nicht um Deadlocks und das ganze Multithreading kümmern muss, wenn man dann das vergleicht, laufen die eigentlich viel besser. Okay. Das heißt, wenn man ein ausgelastetes System hat, mit Multithreading kann es sein, dass es sich verheddert oder sehr viel Speicher braucht. Wenn man aber ein Single-Threaded hat, das schnell läuft, dann kann man viel mehr erreichen. Es gibt ja das große Beispiel Apache zum Beispiel. Wenn man das so kennt, das ist auch multithreaded, je nachdem wie viele Connections das kommen und irgendwann, wenn man sagt, jetzt haben wir mal 30.000 Connections. Nehmen wir mal an, dann Speicherverbrauch, viele Threads und das manchmal hört es dann auf. Wenn man das Ganze jetzt Nginx nimmt zum Beispiel, das dann die gleiche Art alles in einem Thread abarbeitet, kann man dort 60.000 oder 100.000 Connections machen und es läuft immer noch. Es läuft vielleicht langsamer, aber es kommt nie aus dem Tritt. Und das ist ja schon noch sehr spannend, dass man eigentlich wieder einen Schritt zurück macht mit der Technik, die dann aber dafür verlässlicher ist.
Und robuster ist, ja genau.
Also ja, das ist schon noch sehr spannend.
Mit dem Apache-Problem hatten wir auch zu kämpfen, weil ich habe ja einen Blog und da gibt es so ab und zu auch mal Spam-Attacken und die Spam-Attacken haben auf dem letzten Server den Server grundsätzlich runtergerissen, ins Paging gebracht, weil viel zu viele Apache-Threads aufgemacht wurden und Probleme gemacht haben. Und modernere Webserver machen das halt nicht. Die beste Denial-of-Service-Attacke gegen eine Apache ist einfach, eine Connection ganz langsam zu machen. Also wenn sich ein Client und ein Server unterhalten, dann passiert am Anfang so ein Handshake, wo die einen sagen, hey, ich bin der Client, der andere sagt, hey, ich bin der Server. Und dann handeln die so ein paar Verbindungsparameter aus. Und wenn das der Client sehr, sehr langsam macht, das heißt, wenn er immer nur so bitweise quasi Daten rüberschiebt, dann bremst dein Apache total aus und Nginx macht überhaupt keine Probleme. Ja, interessiert das gar nicht.
Der wartet halt einfach, bis dann da wieder irgendwas läuft. Das ist schon spannend. Und das Spannende ist ja, wenn man dann sagt, das sind eigentlich Techniken, die kommen von der Serverwelt. Aber muss ich das mal vorstellen, das läuft dann auf einem mobilen Gerät, so ein kleines Ding, das sogar noch auf Batterie läuft. Also es ist sehr spannend. Also eben von dem her ist JavaScript eigentlich nicht mehr diese Sprache, die man belächelt, sondern eine sehr leistungsfähige Sprache. Als Nachteil könnte man vielleicht sagen, sie ist zu flexibel. So mit allen Tools, die zu flexibel sind, gibt es mehrere Wege, die zum Ziel führen und dann kann man eben auch den falschen nehmen.
Das kann man mit C ja auch. Das
gut, ja, aber es ist je flexibler, desto schneller oder desto je mehr Wege, dass man hat, desto größer ist die Chance, dass man den falschen nimmt.
Ja, das ist wahr.
Doch spannend.
Du hast vorhin gesagt, eigentlich ist die Oberfläche oder die Schnittstelle zum Benutzer ist ein Browser. Mhm. Kann ich mir vorstellen, wenn ich so ein WebOS-Gerät, also jetzt ein Smartphone oder ein Handy einschalte, mein PIN eingebe und dann so das Dashboard oder einfach das, was ich zuerst sehe, das läuft alles in einem Browser ab. Ist das so korrekt?
Genau, sozusagen.
Eigentlich noch eine gute Idee.
Das siehst du dem auch nicht an, das ist so faszinierend.
Ja. Ja, also eben, es ist eine gute Idee, weil heutzutage ist ja viel die Frage, was hast du für ein mobiles Gerät? Und dann je nachdem, welches man hat, sagt man, ja, diese Sachen gibt es nur für deines. Oder nein, das gibt es jetzt nur wieder für deines. So die große Diskussion, lustigerweise, wenn man das so etwas in der Geschichte anschaut, war das früher auch so. Man sagt, ich habe dieses Programm X, aber ja, das gibt es leider nur für Windows. Und wenn dann jemand mit dem Mac kommt, sagt, ja, tut mir leid, du kannst das nicht benutzen. Oder wenn dann jemand mit Linux kommt, dann sagt man, ja, du kannst es sowieso vergessen. Aber dann, ein paar Jahre vorwärts, sind wir jetzt inzwischen in einer guten Situation, dass man heutzutage eigentlich fast jedes Betriebssystem einsetzen kann. Weil viele Services kann man ja einfach im Browser benutzen. Und dann war ja das war eigentlich die Idee hinter dem WebOS, dass man sagt, dann nehmen wir diese Idee und machen es auch in der mobilen Welt. Dass man eben sagt, nicht das Rad neu erfinden, mal in dieser Sprache, mal in dieser Sprache, sondern mit Web-Technologien, die ja viele schon kennen. Mhm. Klar, man kann es schon noch ein bisschen anpassen für dieses oder dieses Gerät, aber so der Grundsatz, also wenn man heute jemand fragt, kannst du Webseiten machen, dann können wahrscheinlich die meisten irgendwas damit anfangen. Aber wenn man fragt, ja, kannst du Java programmieren oder kannst du C programmieren, dann sind es schon ein bisschen weniger. Mhm. Eben schlussendlich, für den Entwickler ist es ein Browser, aber für den Anwender, der damit arbeitet, sieht er gar nichts davon.
Also sagen ja auch viele Leute, dass das WebOS das fortschrittlichste Mobilbetriebssystem momentan ist.
Ich denke auch, technisch ist es ein sehr spannender Ansatz.
Läuft WebOS grundsätzlich auf jedem mobilen Device? Wohl nicht, oder?
Ja, im Unterschied zu Android oder anderen, oder eigentlich genau wie bei Apple sagt, hat Palm die Geräte herausgebracht und gesagt, es gibt es nur auf unseren Geräten. Es wird auch so bleiben, wenn man da so etwas, wenn man sich so rumhört, sagt auch HP. Das ist so ihr Vorteil. Eben, es gibt so die zwei Welten. Man sagt, Google macht Android und dann kann jeder kommen und sagen, ja, ich tue es auf mein Telefon oder was immer auch. Inzwischen ist ja nicht mehr, mobil ist ja nicht mehr unbedingt nur das Telefon. Und Apple sagt, das sind unsere Geräte, die kommen alle mit unserem Betriebssystem und sonst gibt es nichts. Das ist ja auch ein interessanter Ansatz, weil dann kann man die Lösung genau abstimmen.
Das ist ja auch der interessante Ansatz, wenn man heute so ein Android-Telefon hat, dann bekommt man ja kein Betriebssystem-Update. Was nicht an Google liegt oder so daran, dass die Sachen nicht weitergegeben werden, sondern weil jeder Hersteller seine eigenen Anpassungen macht und weil die sich einfach nicht die Arbeit machen, weil sie auch kein Geld damit verdienen können, wenn sie eine neuere Version von Android beispielsweise auf die Handys bringen, das bringt ihnen kein Geld. Das bringt ihnen vielleicht Reputation, aber es bringt ihnen definitiv kein Geld. Und das ist halt bei, wenn Betriebssystem und Hardware aus der gleichen Hand kommt, ist das nochmal was anderes.
Gut, aber ja, es gibt da schon, es ist schon diskussionswürdig, ist es gut oder schlecht? Es ist sicher zum Teil gut, zum Teil vielleicht auch weniger gut. Eben wenn man denkt, macOS gibt es auch nur auf den Macs. Aber Windows ist genau dieses Modell, dass dieser Hersteller sagt, das ist das Betriebssystem und du als Hardwarehersteller kannst du es nehmen und bietest es einfach an. Es hat gute und schlechte Seiten. Aber ich denke, jetzt gerade im Mobilbereich ist es sicher ein bisschen besser, weil sonst hat man 150 verschiedene Modelle, die alle so das Label Google tragen, Google Android, aber schlussendlich kann es trotzdem wieder irgendwie anders aussehen. Ist auch ein Nachteil.
Oder andere Eigenschaften haben oder veränderte.
Ja, eben wenn jemand sagt, ich kaufe mir ein Apple-Gerät, dann weiß er genau, ich bekomme das und ich bekomme das. Das ist ein Vorteil. Es ist aber auch ein Nachteil, wenn dann sagt man, ich will gerne ein Gerät so. Und wenn das der Hersteller nicht anbietet, dann keine Chance. Mhm. Vor- und Nachteil. Mhm.
Ja, wir haben ein bisschen gehört, wie es funktioniert oder was es ist und wie es funktioniert. Also recht spannend. Es gibt ja, wie wir jetzt gehört haben oder wie unsere Hörer sicher alle wissen, es gibt ja jenste Betriebssysteme für mobile Geräte, verschiedenste Hersteller, die jeweils auf die verschiedenen OS setzen oder eben nicht. Wo ist das WebOS zu finden unter den anderen Betriebssystemen? Vielleicht wagst du deine Rangliste zu machen. Also mir fällt ein iOS zum Beispiel, Android, aber auch RIM. Es gibt noch Maemo, MiGo.
In Symbian gibt es noch, genau.
Ja, und ein bisschen Windows Phone.
Sogar auch noch. Das ist schon spannend, diese Diskussion, wenn man es jetzt mit der PC-Welt vergleicht, wie Windows belächelt. Und in der PC-Welt ist es halt einfach etwas, das man gar nicht mehr wegbringt, leider. Aber es ist spannend, ist ja eine spannende Diskussion, dass hier der Markt sich ganz anders entwickelt hat.
Aber wir haben uns ja im Vorgespräch ein bisschen darüber unterhalten, dass sie halt genau das Bedienkonzept von Windows versucht haben, auf die Telefone zu bringen.
Früher, ja, genau, mit dem alten mobilen Windows, das hat eigentlich nicht geklappt, weil man gesagt hat, also man hat erwartet, dass der Benutzer dann einfach weiß, wie er es bedienen muss, aber irgendwie macht ein Startknopf auf einem mobilen Telefon keinen Sinn und wenn man dann das mit dem Stöcken rumklicken will, das ist einfach nicht so das, das funktioniert, also da kam sehr viel Innovation als erstes mit dem iPhone. In der Zwischenzeit sind eigentlich alle Hersteller hier in einer sehr starken Innovationsphase. Verglichen mit der PC-Welt, dort läuft eigentlich nichts mehr. Man kann nichts mehr groß neu erfinden. Und hier in der mobilen Welt hat man das Gefühl, der Markt erfindet sich ständig neu und es ist eine große Innovationskraft da.
Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, im Moment ist die Zeit, dass so jahrelang oder Jahrzehnte alte Paradigmen über Bord geworfen werden. Das sehe ich im Serverbereich halt auch. Früher hieß beispielsweise Datenbank grundsätzlich, dass man so ein Oracle Web DB2 oder so hat. Und mittlerweile gibt es diese NoSQL-Datenbanken, wo die gesagt haben, es ist halt nicht jeder eine Bank oder eine Versicherung. Und wenn ich Twitter mache, dann ist es nicht wichtig, ob mal ein Tweet verloren geht, wenn das Hauptsache ist, dass es schnell geht, dass es diese 140 Zeichen-Nachrichten halt auch sehr, sehr schnell wieder gibt. Mhm. Und das wäre in der Bank natürlich nicht denkbar, aber dieses Paradigma erstmal aufzubrechen, dieses Denken aufzubrechen und dran vorbeizudenken an diesen gewohnten Denkwegen, ich glaube, das ist genau das, was du sagst. Ja. Das sieht man irgendwo so stark wie auch gerade bei Mobiltelefonen, siehe JavaScript.
Genau, also man könnte da einen kleinen Exkurs machen. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen einen interessanten Artikel gelesen über Zukunftsforschung, wo man gesagt hat, ja, so 1910 hat sich ein Künstler hingesetzt und hat gesagt, wie sieht die Welt im Jahr 2000 aus? Das wäre wie so, wie wir uns vorstellen würden, ja, wie sieht denn unsere Welt in 100 Jahren aus? Das wäre noch schwierig zu überlegen. Das Beispiel, das am stärksten war, wie stellt er sich die Personenförderung vor? Da stellte sich das folgendermaßen vor, es war ein Passagierschiff, das an einem Zeppelin hängt und so die Leute transportiert. Und wie du sagtest, das ist schwierig aus der Sichtweise von 1910, macht das irgendwie Sinn, weil das war die einzige Methode, viele Leute zu transportieren, war ein Schiff. Und dann hat er gedacht, ja gut, das Schiff ist ja zu langsam, aber es gab ja dann diese neuen Flugzeuge, die sind aber klein und eins oder zwei Leute passen da rein, das geht irgendwie nicht. Aber die Idee wäre noch lustig, Luftschiffe kommen ja dann und die können dann noch mehr Leute. Und es wäre doch noch genial, wenn man ein Schiff voranhängt und dann hat man so fliegende Schiffe, die...
Luftschiffe.
Ja, also... Aber das zeigt so, dass die Schwierigkeit, Paradigmen aufzubrechen, weil man denkt immer... nur so weit, wie man vorher schon etwas da war. Es kam wahrscheinlich niemand auf die Idee zu denken, es gibt mal Flugzeuge, die 800 Personen transportieren. Strahlenflugzeuge, die in 10 Kilometer Höhe fliegen und die fast Schallgeschwindigkeit erreichen. Also das ist die Schwierigkeit, so weit voranzudenken. Und das sind da diese schwierig, diese Paradigmen, diese fliegenden Schiffe loszuwerden.
Vor 10 Jahren hätte sich auch niemand vorstellen können, dass wir heute in unserer Tasche ein Mobiltelefon haben, was 8 GB RAM hat oder genau. 8 GB Speicher überhaupt hat und dann noch erweiterbar ist durch
Speicher. 1 GHz Dual-Core-Prozessor und irgendwie 1 GB RAM und 16 GB Speicher oder 32 oder 64, das war ja vor fünf Jahren hatte man das unter dem Tisch, aber das war eine riesige Kiste. Und heutzutage hat man es in der Tasche und es läuft auf Batterie und es läuft, wenn man Glück hat, einen Tag lang.
Ja, das ist wahr.
Also das ist, ja, es ist interessant, was da alles läuft.
Was ich bei dem Speicher, bei dem Speicher geht mir immer ein Vergleich nicht aus dem Kopf. So eine Bibel, eine normale Bibel hat Text in Größenordnung von 5 Megabyte als Inhalt. Mhm. Das heißt, ein Gigabyte sind 200 Bibeln. Das ist ein komplettes Regal mit 1 Meter Breite und irgendwie 7 Regalböden, was Platz im Raum wegnimmt. 1 Meter Breite, weiß ich nicht, 40 Zentimeter tief. 8 Gigabyte heißt, dass da 8 Meter Regal stehen und zwar rappelvoll mit Büchern. Wenn man es rein textuell sieht, also rein byte-technisch sieht, wenn man so will. Mhm. Das ist eigentlich unglaublich.
Ja, und heute hat man 3 Terabyte Festplatten. Vor 10 Jahren hat da jemand gesagt, ja, in der Bank haben wir 3 Terabyte. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, das kannst du auch von der Arbeit sagen. Ne? Also ihr habt ja jetzt neulich einen neuen Pfeiler bekommen. Wie viel Terabyte macht ihr jetzt?
Ja, um die 800 so.
800 Terabyte? Ja.
Gut, das ist ganz neu. Ne? Also
ja, trotzdem, das sind ja Größenordnungen.
Ja, eben, es ist schon schwierig. Und wie stellen wir uns vor, wie ist es dann in 100 Jahren?
Wie ist es in 5 Jahren, wenn wir jetzt
Also, es muss, ja, es ist spannend, das Ganze vorzustellen.
Bleibt auch spannend, wie du auch vorher so schön beschrieben hast, wenn man in die Zukunft schauen will, wie verlasse ich den eigenen Bezugsrahmen? Das schaffen ja die meisten nicht. Es ist auch nicht in der Natur des Menschen, da rauszuspringen.
Es ist schwierig, ja.
Und es gibt ein paar wenige, einige davon arbeiten bei Apple, die können das.
Genau.
Aber die sind immer noch ganz klar in der Minderheit.
Ja, aber jetzt kriegen wir auch die Kurve sehr, sehr, sehr gut zurück zu WebOS wieder. WebOS genau. Ist auch wieder ein weiterer, wo Leute einfach einen Paradigmenwechsel vollzogen haben, wo sie nicht gesagt haben, wir machen nicht das, was alle machen, sondern wir durchdenken das Thema mal komplett neu.
Das ist spannend, die Vorversion von WebOS habe ich mal erfahren von jemandem. Dann haben sie gesagt, wir machen ich glaube es war ein Linux auch, aber wir machen eine Java Runtime, weil damals war Java noch 1996 und zwar 2006 ein großes Thema. Und dann die Programme macht man in Java und dann haben sie gesagt, ja, dann machen wir noch eine GUI-Beschreibungssprache rundum. Es tönte irgendwie fast wie Android, lustigerweise.
Ja, höre ich jetzt gerade auch daraus, ja.
Und dann haben sie das so ihren Entwicklern, damals, ich glaube, es war 2006, haben sie das ihren Entwicklern gezeigt und die waren entgeistert und haben gesagt, das können wir nicht brauchen. Das wird nichts. Und dann hat so eine kleine Gruppe innerhalb von Palm hat dann gesagt, ja eben, das wäre doch eine Idee, nehmen wir doch den Webbrowser als Schnittstelle. Und das war wahrscheinlich auch so jemand, der mal gesagt hat, wir denken jetzt mal außerhalb. Mhm. Was ist dann, wie sieht denn das aus? Das ist ein sehr spannender Ansatz und heutzutage ist ja das Web immer mehr das Thema. Mhm.
Genau. Ja, Markus, du bist mir noch eine Antwort schuldig.
Wir haben einen ziemlich langen Diskurs gemacht.
Das war aber auch sehr spannend.
Ja, also. Das ist immer spannend. Man muss einfach schauen, dass man dann
das war jetzt
wieder zurückfindet.
Wir haben die Zeit, so viel zu machen, wie wir wollen, ja, genau. Bis die Speicherkarte voll ist.
Das war auch nicht vorwurfsvoll gemeint, im Gegenteil. Ja, meine Frage war damals vor 20 Minuten oder so, lässt sich WebOS irgendwo eingliedern, so ranglistenmäßig? Mhm.
Na gut, wenn du mich fragst, ist es sowieso oben, aber wenn man dann Propagandaminister fragt, ist das immer sehr gefährlich, weil ja, wenn ich etwas anderes sagen würde, wäre das komisch. Nein, aber man kann es ja schon ein bisschen einordnen. Also heutzutage, wenn man so die Leute auf der Straße fragt, dann kennen sie zwei Sachen, entweder Apple mit iOS oder sie kennen Google mit Android. Aber für mich stehen die so in vielen Themen auf der im einen Extrem und die anderen auf dem anderen Extrem. Jetzt ist die Frage, wenn jetzt noch jemand hinzukommt, wo steht denn der? Ich habe irgendwie das Gefühl, HP und Palm mit WebOS zusammen haben sie versuchen, so einen Mittelweg zu finden und so die meisten Themen eben diesen Mittelweg zu finden. Man sagt dann, okay, ich habe ein Apple-Gerät, ich habe nur gewisse Geräte, das läuft und ich kann eigentlich nichts damit machen, es ist alles eingeschränkt, hört man ja immer. Und andere Leute sagen, ja, ich habe ein Android-Gerät, da ist alles offen, dafür gibt es 150 Geräte und alles sieht anders aus, man ist irgendwie nicht so einen starken Brand sozusagen. Mhm. Und so in der Einordnung würde ich sagen, WebOS ist so ungefähr in der Mitte. Also man sagt auch, es hat einen Hersteller, nur einen Hersteller, es ist nicht frei verfügbar. Es ist aber nicht so stark eingeschränkt wie zum Beispiel bei Apple. Und so geht's kann man das bei vielen Themen eigentlich sagen. Dann gibt es ja noch die anderen kleineren.
BlackBerry
zum Beispiel.
Symbian ist komplett Open Source.
Mhm. Genau, ja. Eben, das ist vielleicht ein Thema. Open Source ist auch ein Thema, sagt man. Gut, es gibt so Bausteine auch bei Apple, die Open Source sind, zum Beispiel der Browser. Bei Android sagen sie eigentlich, das meiste ist Open Source.
Wobei man sagen muss, dass Apple den Browser von KDE, von diesem Desktop-Environment,
genau, das ganze
übernommen WebKit hat.
Ist das spannend.
Und mittlerweile sagen sie, dass sie ja so großartig sind und den Browser freigeben. Dabei müssen sie den freigeben, weil sie den halt nach der Lizenz auch eingebunden haben.
Aber ich glaube sogar auf Android ist es ja auch ein WebKit sozusagen. Also Chrome und Safari sind ja eigentlich im Kern so WebKit das gleiche. Lustigerweise, WebOS hat auch einen WebKit-Browser. Also die sind so, in diesem Bereich sind sie gleich, sie haben den gleichen Browser. Sozusagen. Aber WebOS zum Beispiel ist nicht Open Source vollständig. Es gibt viele Bausteine, die, man könnte jetzt sagen, gezwungenermaßen Open Source ist, weil wenn man ein Linux nimmt, kann man nicht sagen, jetzt ist es nicht mehr Open Source. Aber ich denke, sie haben es nicht einfach so genommen, um davon zu profitieren, sondern eben auch viele Bausteine zu nehmen, die eben aus einer anderen, die aus der Linux-Welt kommt, die man auch einem mobilen Gerät brauchen kann und auch das System selber ist, sage ich jetzt mal, offen. Also wenn man das Gerät anschließt und den Entwicklermodus freischaltet, ist man nachher root auf dem Gerät und kann dann sagen, darum gibt es WebOS Internals, die sagen dann, ja, dann ist es uns möglich, dadurch zum Beispiel den Kernel zu ersetzen, was zum Beispiel bei einem Apple-Gerät niemals möglich wäre. Zum Nachteil, im einen natürlich auch ein Vorteil, weil ein normaler Benutzer will das ja sowieso nie machen.
Wo Wobei ich sagen muss, dass das Rootwerden auf WebOS ist nun wirklich eine Fingerübung. Man muss es bewusst wollen, man kommt nicht zufällig.
Genau, ja. Es ist nicht einfach alles auf.
Ja. Man kommt nicht zufällig drauf, aber letzten Endes muss man, ist es ja eine kleine Hürde letzten Endes.
Wenn man will, also wenn man sagt, ja, ich gebe dieses Risiko ein, dass man nachher alles machen kann. Es ist aber auch ein Vorteil, dann hat man, wenn man will, dann hat man die Möglichkeit und es steht nicht, nein, es ist alles zu.
Man muss keinen Trick machen und
keine Tricks, keine Jailbreak oder weiß ich was für lustige Sachen, sondern es ist offiziell bekannt, wenn man will, kann man und dann ist man root und man kann eigentlich machen, was man möchte, inklusive sein Telefon zu Schrott verwandeln, wenn man es falsch macht, aber das ist eigentlich, ja.
Ja, mal mindestens bitmäßig zu Schrott.
Bitmäßig, also genau, softwaremäßig zu Schrott.
Also ich für meinen Teil muss sagen, ich habe ja anderthalb Jahre ein WebOS-Handy gehabt und ich halte es immer noch für das bessere System. Ich habe jetzt ein Android. Ich finde Android nicht so gut. Muss aber leider sagen, dass die Marketingmaschinerie hinter WebOS echt bescheiden ist.
Ja, das kann man sagen.
Und auch dass die Release-Planung ist echt, man muss schon fast sagen, bedauerlich. WebOS ist ein super gutes System. HP hat Tablets angekündigt Anfang des Jahres und die sollen Mitte des Jahres rauskommen und da ist der Markt, glaube ich, erstmal schon mal, also wenn jetzt nicht was ganz, ganz Tolles Neues rauskommt, ist der Markt mehrfach abgegrast worden. Die kommen einfach zu spät, meiner Meinung nach.
Ja, bin ich nicht ganz der Meinung, aber ja, es ist schon...
Du bist ja auch ein Propagandaminister.
Ja, genau. Aber es ist natürlich schon ein Thema. Kommen wir sicher noch später drauf, wenn wir noch so ein bisschen über HP zu sprechen bekommen. So Palm und HP, ja, das ist noch interessant, dieses ganze Thema. Ja, was haben wir so noch, so Betriebssysteme?
Ich möchte noch ganz kurz noch auf etwas zurückkommen, Markus. Du hast vorhin gesagt, du positionierst WebOS so zwischen den, wie hast du das genannt, Extremen, iOS und Android. Mhm. Für unsere Hörer, wir haben ganz zu Beginn kurz darüber gesprochen, bitte wiederhole nochmals, was ist für dich extrem jetzt bei iOS beziehungsweise bei Android?
Also die Meinung des Mannes auf der Straße sozusagen, ist ja so, kann man sogar bei den PCs sagen, das sind auf der einen Seite, fangen wir mal mit den PCs an, das ist noch einfacher, das weiß jeder. Wenn man einen Mac kauft, hat man keine Probleme. Dafür kann man auch nicht viel machen damit, also im Extremfall, also wenn man da mal so rumschrauben will, macht der meiste ja nicht. Aber einfach, man hat sozusagen keine Probleme, wenn man ein Windows-Gerät hat, hat man eben auch irgendwie 200, 300 verschiedene Modelle. Und man hat ständig Ärgereien. Es ist auch offen, man kann machen, was man will, mehr oder weniger. Wenn man das Modell so übernimmt, sagt auch Apple, wie das ist einfach ihr so, das ist ihre Schiene. Das ist einfach Apple als Firma, die sagen, wir bringen Geräte raus, die funktionieren und sie sollen immer funktionieren, dadurch müssen sie einfach eingeschränkt sein nach ihrer Meinung, weil sonst funktionieren sie nicht mehr, weil dann kann jeder irgendwas damit machen.
Der goldene Käfig.
Sozusagen, das ist aber eigentlich auch für viele Benutzer ja okay, weil es soll ja noch Benutzer geben, die wollen nicht nicht an ihrem Computer rumschrauben, sondern sie wollen nur arbeiten. Und soll ja auch wahrscheinlich Benutzer geben, die wollen nur telefonieren und nicht noch irgendwie auf ihrem Telefon den Kernel setzen.
Gibt es das noch?
Eben, da könnte man ja auch jetzt Linux dazu ziehen und sagen, das ist offen, man kann machen, was man will. Aber Linux hat fast das Android-Problem, dass es eben zu stark aufgesplittet ist. Was aber auch ein Vorteil ist, man kann da wirklich alles machen, es ist alles offen verfügbar und so weiter.
Ja, Linux ist dann, glaube ich, auch schon wieder in der Mitte, weil Linux gibt es ja in verschiedenen Geschmacksrichtungen, in der Distribution.
Genau.
Und da ist ein Paketmanagement da in der Mitte. Und es funktioniert nur dann gut, wenn man Sachen über dieses Paketmanagement macht, um es mal ganz platt zu sagen.
Ja, man könnte sagen. Ja.
Aber man hat natürlich die Möglichkeiten, jederzeit auch anderen Quatsch zu machen.
Ja, genau.
Also Quatsch, anderen kannst du weglassen.
Ja, also ja gut, Quatsch zu machen. Also man hat alle Möglichkeiten, das System auch in Short zu verwandeln, wie wir es bei WebOS halt.
Also ich kaufe mir ein Apple-Handy und dann weiß ich habe nie Probleme damit, hoffentlich. Mach einfach nie etwas, das du nicht sollst, sonst nachher hast du Probleme.
Ich darf kein Porno installieren, aber ich darf die Playboy-Applikation installieren.
Zum Beispiel.
Weil, ja. weil Apple sagt, Porno ist böse, Playboy ist gut.
Einfach.
Das ist ja das Extrembeispiel.
Eben, man könnte sagen, dass der goldene Käfig ist sicher für viele Benutzer okay, weil was soll ich? Ich will ja nur telefonieren, obwohl heutzutage sind ja diese modernen Telefone eigentlich nur so Telefone nebenbei. Man macht ja viel anderes, aber.
Es gibt kaum noch Leute, die telefonieren mit Telefonen.
Genau, und Android auf der anderen Seite sagt man, da hat man die Freiheit, man kann eben schon der Markt für die Applikation ist offen, man muss da nicht irgendwie sagen, ja, wird es jetzt wohl abgelehnt oder nicht, oder plötzlich sagen sie, nein, das geht wieder nicht und so.
Aber jetzt auch mit dem Nachteil, wie wir jetzt neulich erfahren haben, dass es Applikationen gibt, die durchaus auch Schadprogramme mit sich bringen, weil es halt nicht geprüft wird.
Eben, es gibt ja nicht nur Nachteile, wenn man sagt, es ist alles eingeschränkt. Und eben so, dass bei Palm viele von Apple arbeiten, Ex-Apple-Leute, ist dort der Einfluss zu sehen, dass man sagt, eben, man muss gewisse Sachen einfach vielleicht einschränken oder die Verfügbarkeit der Hardware, aber man muss auf der anderen Seite auch schauen, dass man mit dem Gerät möglichst viel machen kann. Einfach einen Mittelweg finden. Aber klar, das ist auch wieder so menschlich. Das sieht man auch, im PC-Welt ist es Mac gegen Windows und jetzt im Mobilbereich ist es halt einfach Apple gegen Google. Man sucht sich da irgendwie einfach zwei. Gut gegen böse. Und man ist entweder dort oder dort, wie beim Fußball.
Dann gibt es eine Außenseite, der viel besser ist.
Ja.
Wie Linux, oder?
Wie WebOS. Ja. Ist zwar schade, aber ich denke, der Mobilmarkt ist ja noch in Entwicklung und ich denke, da ist es noch nicht so, dass ein System 90% Marktanteil hat und dass sich da nichts mehr bewegt, weil der Markt entwickelt sich und er wird sich in den nächsten Jahren noch viel mehr entwickeln. Da gibt es sicher Mitspieler, unter anderem auch Microsoft, sagt natürlich nicht, die finden sich jetzt so ja auch eigentlich in dieser Rolle. Wir sind auch noch, wir möchten auch gerne mitspielen, aber im Moment noch nicht sehr erfolgreich. Was wollen Sie dann machen, um da einen Weg finden? Und dann sagt man ja nicht, nein, es wird bis in die weite Zukunft wird es immer nur Apple und Google geben. Also ich denke nicht, dass das so bleibt. Von dem her gibt es ja sicher die Chance, dass auch noch jemand anders kommt. Oder generell kann man ja sagen, es müsste ja mehr als zwei Hersteller geben.
Die haben ja jetzt, also gerade Microsoft hat ja mit Nokia einen sehr geschickten Schachzug gemacht und die werden ja einige Sachen exklusiv auf Nokia-Handys rausbringen und damit hast du ja schon quasi wieder die Herstellerbindung. Also Microsoft und Nokia, die arbeiten jetzt mittlerweile in gemeinsamen Entwicklungsteams, genauso wie iOS und iPhone untrennbar miteinander verbunden sind, so wird es da auch einige Partnerschaften geben. Also da ist noch ein bisschen was in der Schwebe, glaube ich, da wird noch ein bisschen was kommen.
Ja, weil dieser Markt ist neu, diese mobilen Geräte sind ja erst seit wenigen Jahren ein Thema. Aber es geschieht sehr viel Innovation auf diesem Bereich und dann denke ich, muss es einfach mehr als zwei geben, die da spielen. Sonst gibt es dann so ein Duopol und dann sind so die Positionen bekannt und dann bewegt sich wieder nichts, wäre ja auch blöde. Es soll ja auch Mitspieler geben, die kommen und sagen, so, wir rütteln was auf, wir versuchen es.
Das hatten wir ja lange, als nur Microsoft auf dem PC-Markt zugange war.
Mhm. Genau.
Zu lange.
Ja, stimmt.
Ja,
ja, zu lange, würde ich auch sagen.
Ja. Markus, was ist in dir vorgegangen, als du die Information bekommen hast, dass HP Palm übernehmen wird?
Ja, da habe ich gerade mal gestaunt. Das war so, ich war am Developer Day von Palm. Das war irgendwie, wann war das? 24. April oder so. Und dann war ich noch ein bisschen länger in Amerika und dann habe ich plötzlich eines Tages das gelesen. Ein paar Tage nachher habe ich gesagt, oha, jetzt ist was passiert. Das war dann ganz witzig, wie Palm das beschrieben hat. Die haben gesagt, ja, wir wurden jetzt von dieser kleinen Garagenfirma weiter die Straße runter aufgekauft. Das stimmt ja, HP war auch mal eine Garagenfirma früher. Und Palm hat auch klein angefangen und das Silicon Valley sind sowieso alle Firmen in Steinwurfnähe mehr oder weniger von sich entfernt. Also das ist noch spannend, wenn man sich dort bewegt. Kommt man von Google zu Apple zu Palm, zu Yahoo, zum, die sind alle so, die sind in diesem kleinen Bereich. Das ist sehr spannend. Ja, aber ich dachte, ja, das ist das. Es war die Diskussion, ja, wer übernimmt Palm?
Ja, genau.
Was wäre das Beste? Soll es jetzt Nokia sein? Das war immer irgendwie so. Oder soll es HTC sein? Oder soll es. Ich glaube, HP war auch im Gespräch und dann haben viele gesagt, ja, was soll denn HP damit? Ja, da war ich sehr überrascht, aber ich habe dann ziemlich schnell auch gesehen, dass das eigentlich Sinn macht und je mehr, dass man jetzt darüber hört und sich damit beschäftigt, sieht man auch sehr viele positive Sachen darüber.
Aber du warst du grundsätzlich positiv da eingestellt oder du hast
schon gesagt, positiv, ja, weil okay. Eben Palm hatte wirklich ein Problem. Die, sozusagen im, sagen wir jetzt mal, im mobilen Bereich war Palm ja der Pionier früher, damals, ja, vor vielen Jahren, so mit diesen PDAs. Hat man gesagt, da hat es fast noch Palm gegeben und dann irgendwann haben sie den Anschluss verpasst. Und dann hat man gesagt, ja, den PDA gibt es eigentlich gar nicht mehr, den gibt es jetzt nur noch mit Telefon und dann ist das alles zusammengeschmolzen. Und da haben sie lange nichts mehr von sich hören lassen, haben eigentlich die Konkurrenz vorbeiziehen lassen. Und dann kam so das Wiederaufstehen sozusagen mit diesem WebOS, mit diesen ersten Geräten, die rauskamen. Und ja, die Presse war begeistert, die ersten Tester waren begeistert, aber man hat dann bald mal gemerkt, es braucht da mehr. Und ich glaube, das waren 1000 Leute bei Palm. Und wenn man das vergleicht mit den anderen Mitspielern in diesem Bereich, sind die viel, viel größer, könnte man sagen. Palm ist sozusagen ein Startup-Unternehmen im mobilen Bereich und sie konnten einfach nicht schnell genug größer werden, ohne von irgendwo viel Geld zu erhalten oder einen riesen Markterfolg zu haben. Und der Markterfolg kam einfach nicht, weil ja zum Beispiel in Europa musste man suchen, wo bekommt man das Telefon, und ja, in Deutschland bekommt man, ich habe es dann in der Schweiz auch bekommen über Deutschland. Das Problem war dann schon, ja, man kann ja da gar keine Applikationen kaufen, weil irgendwie jemand gut dachte, es ist eine gute Idee. Da man die Telefone ja sowieso nur über den Mobilfunkbetreiber kauft, dass man dann Applikationen auch nur dort kaufen kann, wo das Gerät beim Mobilfunkanbieter war. Und das war nur in Deutschland, also unter anderem auch England. Dann hat niemand an die Schweiz gedacht, wo man eigentlich ohne Problem, also erstens wurde das Telefon unlocked verkauft, also nicht gebunden an einen Mobilfunkbetreiber, also konnte man das Gerät einfach importieren ohne Probleme.
Ich habe es ja sogar bei Digitec hier in der
Schweiz gekauft. Genau, Digitec hat es gekauft von O2 Deutschland, ganz offiziell, kein Problem, nur eben das Problem ist dann, da hat niemand daran gedacht. Man kann da keine Applikationen kaufen und bei vielen sah man einfach, es ist eine kleine Firma, sie ist sowieso eher nur amerikanisch ausgerichtet. So der Europamarkt ist auch so klein, als Entwickler hat man das auch festgestellt. Also es hat nicht mehr viele Leute, Palm Deutschland oder so, gibt es eigentlich nicht mehr viele. Es ist auch ein bisschen Vertrieb und so, aber keine große Organisation weltweit. Da haben wir gesehen, das wird schwierig und dann. Wenn dann HP kommt, so als kleine Firma mit 325.000 Mitarbeitern weltweit, dann ist das schon ein großes Ereignis und ich denke immer noch, es war ein guter Wurf. Anscheinend haben viele Leute da in HP das begriffen, was man dann eigentlich mit Palm anfangen kann.
Ja. HP selber hat ja auch die iPacks gehabt, die auch leider den hinterhergehinkt sind und in seiner Zeit verpasst haben, muss man mal ganz klar sagen. Und die haben sich ihre eigene Mobilfunksparte wieder dazu gekauft, ne?
Ja, eigentlich schon, ja. Sie haben damals, die iPacks waren eigentlich HP Hardware, aber sie hatten ein Betriebssystem von Microsoft. Jetzt haben sie die Möglichkeit, eigene Hardware plus eigene Software zu nehmen. Und dann noch eigene Services zum Beispiel. HP macht ja, bietet ja auch Services an. Wenn man diese drei Sachen verbindet, hat man eigentlich ein Apple-Modell. Eine große Firma mit viel Geld, ich weiß auch nicht, wie viel Umsatz das die machen, aber das sind
Milliarden. Ist das nicht der größte HP, der Computerhersteller der Welt mittlerweile?
Also ja.
Für Endbenutzergeräte?
Ja, genau. Also es ist massiv etwas dahinter, aber nicht nur einfach, dass man sagt Geld, sondern auch eine Vision, wo HP sagt, wir wissen, was wir da machen. nämlich eben Integration, dass man sagt, Hardware HP, Software HP, Services HP, alles aus einem Guss, sozusagen Apple-Modell. Mhm. Was wahrscheinlich immer mehr etwas Sinn macht, weil sonst ist alles so verstückelt.
Mhm. Das macht ja auch für den Kunden am meisten Sinn, letzten Endes. Du hast einen Ansprechpartner.
Ja, genau.
Und wie du auch gerade gesagt hast, also so der Durchschnittskunde, der will, dass das Ding einfach funktioniert.
Genau.
Und der will jetzt nicht bei 20 verschiedenen Hotlines anrufen. Also wenn man sich jetzt so ein Android-Gerät kauft und sich dann die Applikationen von überall her holt, dann hat man dann einen Ansprechpartner für die Applikation, einen Ansprechpartner für das Betriebssystem, wenn man da überhaupt durchkommt, was man wahrscheinlich nicht tut. Den Hersteller als Ansprechpartner für Hardware-Probleme und das macht ja schon, das ist ja schon ein bisschen zerstückelter in dem Moment.
Naja, und vor allem kannst du die Schritte nicht nachvollziehen vom Support, weil du hast ja das Telefon dann am Ohr und kannst nicht aufschauen.
Genau, also ja, eben ja. HP, die Übernahme von durch HP ist sicher gut, aber auch, ich denke, hat das sicher auch Nachteil, weil eben so eine Firma mit 325.000 Mitarbeitern ist sicher nicht so agil wie eine kleine Firma, ist sicher auch ein Nachteil, also so. Könnte ich mir vorstellen, in vielen Bereichen, wenn man eine so eine kleine Firma übernimmt, dann wird wahrscheinlich auch die Geschwindigkeit sinken. In so, eben zum Beispiel, ja, wie schnell bringe ich dann ein Produkt wirklich auf den Markt?
Haben die wirklich nur 25.000 Mitarbeiter? Kommt das gerade ein bisschen wenig?
325.000.
325.
Ja, und eben Palm ist gerade 1.000, so viel ich weiß.
Ja, okay, also sonst käme es mir jetzt ein bisschen wenig vor.
Ja. Also ich denke, das war gut. Mhm. Sonst hatte Palm keine Möglichkeiten, weil sie sind zu klein. Wenn sich dann das Produkt auch nicht verkauft, irgendwoher muss man das Geld haben zum Weitermachen.
Man muss ja auch sagen, dass sie gerade mit dem Applikationsmarkt, was du auch angesprochen hast, einige echte Fehlentscheidungen getroffen haben. Ganz, genau. ganz klar. Also gerade wenn man hier in der Schweiz lebt, dann konnte man auf den Deutschen, also man muss das anders machen. Man konnte den Markt benutzen, wo das Telefon zum ersten Mal aktiviert wurde.
Genau.
Wurde es zum ersten Mal in den Staaten aktiviert, konnte man nahezu alle Applikationen benutzen. Wurde es zum ersten Mal in Deutschland aktiviert, konnte man zumindest die deutschen Applikationen benutzen und kaufen. Und wurde es zum ersten Mal in die Schweiz, in der Schweiz aktiviert, hat man so im Prinzip die Brotgruben bekommen.
Die Gratis-Applikationen,
genau. Ja, so mehr oder weniger kaufen ging schon mal gar nicht.
Lustigerweise als Entwickler kann man die Applikationen verkaufen. In diesen Ländern, wo man sie kaufen kann, kann man die Applikation anbieten und man bekommt auch das Geld von Palm und dort haben sie einfach Palm Amerika und Palm Europa, die das Geld schicken. Das funktioniert lustigerweise. Aber der ganze Rest ist irgendwo im ganzen Gestrüpp von Regulationen, von eben diesen Abhängigkeiten, dass man sagt, das Telefon gibt es nur über den Mobilfunkanbieter und sonstige lustige, komische Fehlentscheidungen irgendwo untergegangen.
Aber man merkt ja in der Geschichte, in der technologischen Geschichte immer mehr, dass sehr, sehr gute Produkte bei bescheidenem Marketing eingegangen sind.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt immer wieder. Also
ob man Novel Netware im Serverbereich sieht, was immer besser war als Windows Server. Ob man OS/2 sieht, was immer besser war als Windows. Ob man, ich meine, VHS Video 2000 als Beispiel oder Betamax als Beispiel, da hat das schlechteste System auch gewonnen, weil es das beste Marketing hatte. Und die Beispiele sind ja zahlreich. Ja,
das ist schon so. Also man kann lange das beste Produkt haben, wenn man es nicht an den Markt bringt, dann bringt es nichts. Dann geht man unter, auch wenn das eben, OS2 ist sicher nur ein spannendes Beispiel, da war ich auch mal viel groß dabei damals. Wo ist es genau passiert?
Mhm. Ich habe es auch lange benutzt und habe es halt später aufgeben müssen, weil halt die Applikationen nicht drauf liefen, die ich gebraucht habe.
Genau, lustigerweise am Frostcamp kam dann jemand zu mir an den Stand und hat voller Stolz seinen Laptop mit OS 2 gezeigt.
Ja, den habe ich mit kennengelernt. Thoralf, ne?
Dann musste ich sogar ich sagen, als damals OS 2 Unterstützer, ist mir dann der berühmte Spruch in den Sinn gekommen, wenn du merkst, dass das Pferd tot ist, dann steig ab.
Ja.
Also, ja, es bringt irgendwie nichts mehr, aber ja gut.
Naja. Ich habe vor ein paar Monaten gelesen von Seiten von HP, dass sie WebOS auch auf anderen Devices, also auf anderer Hardware einsetzen möchten oder es mindestens planen. Ein Beispiel daraus sind Drucker. Weißt du mehr dazu, Markus?
Ja, das ist auch, eben das, ich denke, Das war so die ein lustiger, ich weiß nicht, Versprecher oder so, was das ganz komisch ankam. Der HP-Chef nach der Übernahme von Palm hat gesagt, wir haben Palm nicht gekauft, um ins Telefonbusiness einzukaufen. Und dann waren alle WebOS-Benutzer entsetzt und haben gesagt, ja, das war es dann jetzt gewesen. Das war es jetzt gewesen. Entweder hat es nicht so gesagt oder nicht so gemeint oder was immer auch. Es war sicher eine blöde Aussage. Aber dahinter eben die Strategie von HP ist inzwischen Zeit klar. Sie haben eben Palm wirklich nicht gekauft, nur um im Mobilfunkbereich etwas zu machen. So hätte es wahrscheinlich sagen müssen. Sondern eben sie sagen, das ist so unser Grundstein, um mehr daraus zu machen. Also inzwischen Zeit hat man ja auch gehört, sie planen es auf den PC zu bringen. Können wir sicher noch ein bisschen das Ganze anschauen. Das tönt ja spannend. Dann sagen wir, na, WebOS auf dem PC, ja, das ist spannend. Oder eben Drucker. Da könnte man auch sagen, ja, was ist denn da der Sinn wieder dahinter?
Den verstehe ich, bei PCs verstehe ich es nicht.
Oder ja, bei PCs ist auch noch spannend. Ich sehe da einen gewissen Sinn schon noch dahinter. Oder Drucker oder Tablet, ist klar, das ist so die neue, nach dem Telefon ist der nächste Schritt eigentlich das Tablet. Mhm. Könnte man es noch einsetzen? Ja, das ist so das. Okay, dann viele sagen, ja, was soll dann WebOS auf dem Drucker? Das ist ein blöder Blödsinn, was soll ich da damit? Ich will nicht mit dem Drucker telefonieren. Gut, man telefoniert auch mit dem Tablet, aber nicht mit dem Tablet, aber man muss
nur... könnte.
Ja, man könnte. Sieht sicher komisch aus. Aber man muss sich das mal anschauen. Wenn man einen HP-Drucker kauft, einen neueren, dann hat er einen Touchscreen. Mhm. Viele für zu Hause. Und lustigerweise kann man dann sogar Applikationen installieren. Da kann man irgendwie Disney-Applikation installieren und dann kann man sich zu Hause Malvorlagen ausdrucken lassen. Ist ja noch witzig, weil dann muss man den PC nicht einschalten. Oder Google Maps gibt es dann auch direkt auf dem Drucker, weil sonst müsste man auf dem PC und dann wartet man 3 Minuten, bis er aufstartet und dann geht man auf die Webseite von Google Maps und dann irgendwie 10 Minuten später kann man dann sagen, drucken und dann kommt es beim Drucker raus.
Oder Fotodrucker, wo man einfach nur die Speicherkarte reinsteckt.
Zum Beispiel, das können sie ja heute schon. Die haben eigentlich schon ein Betriebssystem, eben nur so Fotos ausdrucken oder kopieren oder scannen, die können ja ziemlich alles.
Ja, genau, bei den großen Druckern habe ich es auch sofort gesehen, weil da gibt man ja nicht nur die Kopien Einzahl ein, sondern
auch man kann noch
einseitig, zweiseitig, dreiseitig
scannen. FTP-Integration und E-Mail, Scans ja, per E-Mail verschicken und da ist ja da muss man sich überlegen, HP als Hersteller sagt, ja gut, dann haben wir uns wahrscheinlich irgendein Linux-basierendes Betriebssystem erfunden, sehr wahrscheinlich, und dann muss man noch irgendwie eine Softwareentwicklungsumgebung anbieten, dass man als Entwickler dann für die Drucker kann Applikationen machen kann. Müsste man ja, aber das ist dann ist so wieder das Problem, ja, da gibt es irgendwer, der muss noch getrennt von allem anderen noch für einen Drucker Programme machen. Dann hat jemand gesagt, hey, wieso nicht WebOS? Das macht doch Sinn, oder? Weil dann hat man ja eigentlich die gleichen, also nicht alle, aber man die Applikationen lässt man dann auf diesem, ist ja auch ein Linux, auf diesem Drucker laufen. Das heißt, als Entwickler kann man sagen, ich mache es für das Telefon und für das Tablet. Jetzt mache ich es halt noch für den Drucker. Natürlich kein Spiel, das ist ja Blödsinn. Aber ebenso das Beispiel Disney, das ist dann kein Problem. Dann haben sie eine Entwicklungsumgebung gemacht fürs Telefon, irgendein Spiel, Disney und dann noch für den Drucker zum Malvorlagen ausdrucken. Die gleiche Technik, macht Sinn.
Ein Kernel-Team, was für alle Plattformen den
Kernel entwickelt. Ja, ja. Und jetzt eben da bei der letzten Veranstaltung von HP vor, weiß nicht, Mitte März, hat der Chef von HP gesagt, wir bringen WebOS auf 100 Millionen PCs, die wir ausliefern. Und so haben wir dann vielleicht auch wieder, ja, was soll denn das?
Das würde ich jetzt gerne wissen.
Das ist ja auch ein spannendes Thema, weil man kann sich ja verschiedene Strumpfen vorstellen. Er hat nicht ausgeführt, wie das dann aussehen würde. Und viele haben sich da dran gesetzt und gesagt, ja, wie könnte das aussehen? Und sehr wahrscheinlich, man hat es ja auch ein bisschen schon gehört, es wird nicht so sein, dass man sagt, ja, wir wollen jetzt auch auf dem PC nicht mehr mit Microsoft zu tun haben. Und man tut WebOS drauf, dann startet man WebOS und dann, ja, das wäre ja so komisch, oder? Sondern es soll, wie ich es jetzt mir vorstelle und wie auch andere gesagt haben, eine zusätzliche Oberfläche sein für zum Beispiel die Touchscreen-PCs von HP. man den Finger bedient. Ich denke, das ist mal eine Möglichkeit. Aber was sicher auch sein wird, dass man Applikationen, die man fürs Telefon macht, auch auf dem PC laufen lassen kann. Und da kommt wieder die ganz interessante Technik daher, weil man sagt, auf dem Telefon läuft ein Linux und dann ein Browser. Dann läuft auf dem PC läuft ein Windows oder vielleicht immer was. Und dort läuft ja auch ein Browser. Ah, dann haben wir ja schon die gleiche Umgebung. Interessant. Das heißt, technisch laufen diese Programme alle auch auf dem PC. Muss ich vielleicht dann ein bisschen anpassen. Aber was auch noch spannend ist, wenn man sich dann vorstellt, vielleicht habt ihr schon gehört vom Chrome App Store von Google.
Oder Chrome OS soll ja auch kommen.
Genau, dort geht man ja irgendwie in den Browser und geht dann in einen Markt und sagt, ich hätte gerne diese Applikation. Die installiert es dann im Browser sozusagen, weiß nicht genau. Ist noch komisch, aber schlussendlich sind das teilweise, je nachdem wie sie umgesetzt sind, auch lokale Webseiten. Das heißt, man könnte sich vorstellen, es gibt dann einen Palm-App-Katalog, den man im Browser aufrufen kann und sagt, dieses Programmchen hätte ich jetzt gerne und dann lässt man es laufen auf dem Drucker und auf dem Telefon, auf dem Tablet, auf dem PC.
Und von wem haben sie es geklaut? Von den Linux-Paketverwaltungen?
Ja, so ungefähr, aber wenn man es dann noch weiter spinnt, wenn man ja auf dem Telefon, wenn man sich anmeldet, man muss ein Konto erstellen, wenn man sich das erste Mal anmeldet bei Palm. Da dann so, das ist mein Konto und ich verwalte darüber alle meine Zugänge. Und das heißt, wenn man sich dann im PC in diesem Browser anmeldet, auch auf dieses Konto, hat man eigentlich die gleichen Daten zur Verfügung wie auf dem Telefon. Und dann wird es ja spannend. Also dann muss ich zu meinem Termin nachschauen, nicht das Telefon nach vorne nehmen, sondern ich habe es auch da. Also da gibt es, ich denke, das wird sehr spannend. Also nicht der Ersatz von jetzigen Betriebssystemen, dass es noch weniger kann, aber einfach so die Idee, das Gute davon auch auf den PC zu bringen.
Letzten Endes, wir schließen den Kreis ja letzten Endes auch da wieder, dass es immer noch Leute gibt, die das Ding nur benutzen, also auch wirklich nur passiv benutzen.
Genau. Also
so denen es reicht mit dem Touchscreen was zu machen, die gar nicht viel tippen.
Oder die halt einfach nur auf die Daten zugreifen wollen, wo sie, ja, man kann einfach so Ideen spinnen, wenn man ein Foto macht, dann könnte das theoretisch im Hintergrund sein eigenes Ding und das Telefon ist sein eigenes Ding. Dann sitzt man da so gemütlich auf dem Sofa, das Telefon liegt auf dem Küchentisch und dann piepst das Telefon allein. Jemand hat ein SMS geschrieben. Was macht man dann? Dann steht man auf und geht schauen, was ist das SMS. Und schreibt dann zurück, dann kommt man nicht zurück. Und das wurde gezeigt von HP in Barcelona. Man kann das SMS dann einfach ohne Probleme auf dem Tablet lesen.
Oh ja, das ist eine schicke Sache.
Oder wenn dann jemand anruft, dann kann man den Telefonanruf auf dem Tablet beantworten. Und dann könnte man theoretisch auch auf dem PC beantworten. Das SMS auf dem PC lesen. Ja, also
das ist eine schöne Sache, ja.
Und das ist spannend, das ist ein neuer Ansatz, wo man sagt, andere Hersteller sieht man das gar nicht. Das ist einfach so, Telefon macht Telefon und Tablet macht Tablet und PC macht wieder was anderes.
Ja, aber arbeiten nicht zusammen, ne?
Genau, und das ist schon noch spannend. Das hat, von dem her denke ich auch, da haben sie schon noch Möglichkeiten, viele Leute zu überzeugen, dass sie da was machen, das eben auf einem Guss ist. Eben, dass man sagt, wir können das alles kontrollieren, haben sie irgendwie... HP hat in letzter Zeit für Milliarden irgendwelche Services zusammengekauft, irgendeinen Musikservice, einen Speicherservice. Also gewisse Leute denken, dass sie dann auch noch was mit Musik machen, dass man Musik, ja, man auf dem PC, man hört sie an, aber man hat sie gleichzeitig auch auf dem Telefon. Das ist so die Idee auch, dass Apple macht. Sie haben einfach ihr iTunes, aber man muss die beiden Geräte synchronisieren. Aber man könnte das viel einfacher machen, dass es für den Benutzer völlig transparent ist und egal wo er ist, kann er auf diese Daten zugreifen.
Schicke Idee, finde ich. Gefällt mir ganz gut.
Oder was auch spannend.
Hoffentlich verbaseln sie es nicht.
Ja gut, das ist die andere Frage. Eben, das ist die große Frage. Es kann das Genialste sein, dass es je gegeben hat und technisch super, aber wenn sie es nicht an die Leute bringen, dann bringt es auch nichts. Aber das sind ja Ideen, wo ich auch gehört habe von den Reaktionen her. Da haben viele Leute gesagt, ja, das habe ich noch nicht gesehen. Oder als Beispiel, was auch demonstriert wurde und was viele Leute auch gesagt haben, hey, das habe ich noch niemals gesehen. Ist sogar mal in einem Musikvideo jetzt aufgetaucht, so als Product Placement. Nehmen wir an, ich sitze auf dem Sofa und habe mein Tablet in der Hand. Und schaue mal, was soll ich da, wo soll ich ausgehen heute Abend, in welches Restaurant. Dann sehe ich eins und dann läutet es an der Tür und sagt, so, wir gehen in das Restaurant, komm, komm, wir gehen jetzt. Und dann, oh, Moment, was mache ich jetzt? Oh, wie war die Website? Oh, wie mache ich das? Schicke ich eine E-Mail auf das? Mhm. Oder wie mache ich das? Cut and paste und E-Mail senden? Oder weiß ich gar nicht, wie ich das mache. Das, was sie gezeigt haben, ist, dass man das Telefon nimmt, an das Tablet hält und dann wird, wird das, was offen ist, transferiert auf das Telefon und läuft man davon.
Schön, wirklich, wirklich klasse Ideen.
Gefällt, also das sind so...
Gefällt mir richtig gut. Schöne neue Welt. Ich bin sehr gespannt drauf.
Da könnte man ja sagen, da hat vielleicht jetzt könnte ja wirklich sein, dass der HP Ideen hat und versucht umzusetzen, die wirklich noch genial sein könnten.
Das sind ja so die guten Innovationen. Mhm. Und wir haben ja vor ein paar Minuten über das Marketing gesprochen, mhm, von Palm noch damals, mhm, ja, das ja auf Deutsch gesagt unter aller Sau war. Also es gab es gar nicht wirklich.
Es gab es schon, es gab es in Amerika, aber schon dort haben alle Leute gesehen, was ist das für ein komisches Marketing, so ganz komisch. Alle haben da gesagt, das war die Creepy Lady oder so, aber es war ganz komisches Marketing und sowieso beschränkt mehr oder weniger in Amerika und aber auch versucht, viel die Werbung zu machen über die Mobilfunkbetreiber.
Ja. Und über Serien.
Über Serien,
ja. Hier ist in New York, haben alle Palm Priests.
Ja, aber das ist nicht so das, was etwas bringt. Nee. Und was man natürlich auch nicht mit Marketing oder nicht stark aufbauen kann, ist so Mindshare, dass jemand das überhaupt kennt. Wenn heute jemand fragt, was ist WebOS, sagt jemand, oh, das kenne ich nicht, ich höre nur was irgendwie von, was hast du für ein Telefon? Ein HTC Android, das interessiert sowieso niemand. Was eben die normale Person identifiziert sich ja gar nicht mit dem. Für die normale Person ist nur maßgebend, was kann es.
Genau. Und
ja, dann kann man schon ein bisschen Marketing machen und sagen, ja, look, schau, das kann es. Und dann sagen die Leute vielleicht, hey, ja, dann kaufe ich mir doch ein HP-Gerät.
Eigentlich will ich auch da ein bisschen hinaus oder dich noch ein bisschen ausfragen, mhm, Markus. Wie denkst du über die Marketingveränderungen jetzt auf die Palm-Produkte bezogen unter dem Dach von der HP? Ändert sich da was jetzt für unseren deutschsprachigen europäischen Raum? Amerika ist gut und recht, mhm, aber die spielen sowieso alle da drüben. Mich interessiert eigentlich hier dieser Raum. Mhm. Wird sich da was ändern?
Also HP hat gesagt, ja, wir sind in allen Ländern vertreten und wir werden unsere Produkte auch in allen Ländern anbieten. Und es macht ja Sinn, dass man die Produkte nicht nur in Amerika anbietet, weil man beschränkt sich ja sonst. Aber klar, wenn man eine kleine Firma ist, hat man ja fast keine Möglichkeit. Man müsste ein Vertriebsteam haben weltweit und man kann nicht einfach nur die Telefone auf die Straße schmeißen und sagen, nimmt's. Eben früher war es immer so, ja, müsste man in die Schweiz kommen und sagen, Swisscom, willst du das anbieten? Oder Orange? Und dann sagen die vielleicht, ja, wir haben so viele Geräte. Ja, das interessiert uns gar nicht. Das ist aber Telefon. Das ist einfach speziell, weil früher, ja, man geht halt einfach noch zu Orange und sagt, bitte gib mir ein Telefon.
Orange ist in der Schweiz ein Mobilfunkprovider.
Muss man oder Swisscom oder Sunrise. Einfach, man geht zum Mobil, oder man, wie in Deutschland zu O2, geht man hin und sagt, hey, ich will gerne ein Telefon. Gib mir eins. Und wenn man da als Hersteller keine Möglichkeit hat, das dort überhaupt zu platzieren, dann kommt man ja gar nicht an die Leute. Mhm. Aber eben, es geht dort nur um Telefone. Und HP sagt ja, es geht nicht nur um Telefone, es geht ja um Drucker. Und Drucker kauft man nicht beim Swisscom. Die kauft man irgendwie im Mediamarkt oder im Saturn, wo es einfach da ist und man sagt, ja, was hole ich jetzt? Ja, HP ist der größte Druckerhersteller, lustigerweise. Also nehme ich doch einen HP-Drucker. So schlecht sind die ja nicht. Zack, ja, man plötzlich WebOS, ist mir zwar egal, aber...
Ja.
Und das Gleiche dann auch mit dem Tablet. Das Tablet geht man auch wahrscheinlich nicht bei Sunrise oder bei O2 kaufen, weil was hat es dort zu suchen?
Doch, mittlerweile ist es schon so, weil die Mobilfunkkarten dann diese Datenkarten dazu
kommen. Ja, aber eigentlich brauche ich ja in meinem Tablet keine Mobilfunkkarte, weil die habe ich ja in meinem Telefon. Dann sollen bitte schön das Telefon mit dem Tablet aushandeln, wie sie da zu Daten kommen.
Machen sehr wenig, ist die beste Idee, aber es machen sehr wenig.
Also, oder sie unterbinden es extra.
Gut, das ist noch das nächste Thema. Ja. Das kann ja sogar jetzt noch, also das kann ja sogar noch übrigens das iPhone, diese, also es ist ja keine. Viele, viele Telefone können das ohne Probleme. Auch auf dem Palm. Man startet eigentlich einen Hotspot. Der bietet dann Wireless an und jedes Gerät kann drauf und Daten rausschicken. Es hat kein Problem, das, keinen Sinn, dass man fünf Geräte hat, dass jedes seinen eigenen Zugang zum Netz haben. Es soll eines haben und alle sollen irgendwie über das da raus.
Das Touchpad sollte dann halt nur noch Wireless nahen haben. Das ist, glaube ich, das Minimum und dann ist auch gut.
Genau, ja. Eben von dem her, HP sagt, nicht nur Telefone, weil dann sind wir irgendwie beschränkt und so in diesem Geklüngel mit Mobilfunkanbietern, sondern Tablets und Drucker sind sowieso anders und PCs ja sowieso. Weil dort sagen sie, man, es ist dann einfach drauf. Aber es ist doch interessant, dann kann dann HP sagen, wir verkaufen 100 Millionen WebOS-Lizenzen oder WebOS-Installationen pro Jahr und dann sagen vielleicht mehrere Leute, hey, ich habe ja WebOS, ah, das kenne ich ja. Und der Entwickler sagt dann auch, ja, was WebOS, ja, da hat es irgendwie 10 Geräte im Markt. Das interessiert mich nicht, aber hallo, 100 Millionen Geräte. Ah, da müsste ich ja wahrscheinlich mal anschauen, was das überhaupt ist. Und dann sieht er auch, ja, das ist noch genial.
Wenn es mal so weit kommt.
Eben, das ist jetzt so, ich denke, von meinem Standpunkt her, HP versucht jetzt wirklich das zu spielen, dass sie sagen, wir sind ein Anbieter von Lösungen.
Ich finde das System auch wirklich klasse, muss ich sagen.
Sie haben ja nicht irgendwie ein Schrottsystem gekauft von irgendeinem obskuren Hersteller und versuchen es da irgendwie hinzubasteln, sondern sie haben ja eigentlich ein solides, wenn man die Leute fragt, es ist ein solides Produkt, es ist ein, wie wir gesehen haben, ein zukunftsgerichtetes Produkt mit diesen ganzen Webtechnologien. Also das heißt natürlich nicht, dass es auch funktioniert, wenn HP hat sicher alle Möglichkeiten, dass
in beide
auch
Richtungen
schlecht zu machen.
Ja, nein, also genau.
Bei großen Firmen kann das dann schnell passieren, dass man sagt, ja, man hat zwar irgendwie viel Geld, aber macht trotzdem nichts draus. Das sieht man immer wieder. Das ist der Garant ist es nicht, aber sicher schon Möglichkeiten. Und wenn man dann denkt, man kauft das Tablet dann bei HP zum Beispiel und dann HP hat es irgendwie in jedem, also HP-Gerät hat es in jedem Laden fast. Durch die Drucker und dann bieten man das Tablet auch noch an. Also
die haben Fuß überall schon in der Tür, ne?
Ohne dass, genau, ja, dass ohne dass man schon mit jedem wieder verhandeln muss, bitte also, doch das Gerät an.
Was für mich enorm spannend ist und ich glaube, dahin geht auch die Tendenz, was Smartphones angeht. Ich kaufe schon seit Jahren keine Telefone mehr mit Vertragsbindung. Ich hole mir das Telefon lieber für teurer. Ich versuche dann irgendwie hintenrum noch eine Provision zu bekommen. Das habe ich jetzt bei meinem Android-Telefon auch gemacht. Aber ich mag diese ganzen Verstimmbesserungen durch die Provider einfach nicht.
Das war früher viel schlimmer, dass man gesagt hat, das Telefon hatte sogar noch den Schriftzug. Man stelle sich nur vor, wie lange das geht, bis dann das noch die Software angepasst ist auf den Provider, bis noch das Gerät den Schriftzug hat, das ist ja Blödsinn. Also.
Und das iPhone hat das ja auch gemacht und nehmen wir sogar mit dem Provider vereinbart, dass sie irgendwie 30% des Umsatzes bekommen. Ja,
das ist komisch, also, aber eigentlich... Ich denke, was ganz genial wäre, wenn HP sagen würde, sogar die Telefone gibt es bei HP. Und dann sucht ihr deinen eigenen Provider. Du kannst ja nur die SIM-Karte reintun. Nur dort spielt dann, was dort nicht funktioniert, Amerika darf man eben schon nicht vergessen. Und diese haben eben bei den beiden größten Providern eben keine SIM-Karten, weil die haben diese, eben nicht GSM, sondern diese CDMA-Technik für Mobiltelefone, also bei sicher 50%
der Anbieter. Was ist das? Ist das ein Chip, der fest drin ist? Oder?
Das ist eigentlich, ja, man kann nicht, man hat ein Telefon und das funktioniert nur, es ist sozusagen auf diesen Provider gemünzt und dort in Amerika kennt fast niemand die unlocked Telefone. Das gibt es fast gar nicht. Außer auf GSM, also geht's, dann kann man einfach schnell Karte rein und dann nimmt man die man will.
Das wusste ich gar nicht.
Aber wenn ich zu Verizon gehe, das ist der eine große Anbieter oder was ist der andere?
AT&T?
AT&T ist GSM, soviel ich weiß. Ja. Es gibt noch einen zweiten. Sprint.
Sprint, ja.
Genau, da kann man gar nicht anders. Man muss zu Sprint gehen und sagen, bitte gib mir dein Telefon, bitte.
Oh, das wusste ich nicht. Wieder was gelernt.
Ja, und das ist schon noch speziell. Man kann ja den Amerikamarkt nicht auslassen. Aber HP könnte sagen, wir bieten die Telefone direkt an, sie sind unlocked, bring your own SIM-Card. Mache ich ja inzwischen auch so, wie du erklärt hast. Nur die meisten Benutzer machen das nicht, weil für sie ist klar, wenn ich ein Telefon will, dann gehe ich zum Swisscom und sage, gib mir ein Telefon. Und dann sagt er, da, du kannst dieses haben für einen Franken. Und dann telefonierst du einfach die nächsten 2 Jahre wieder mit uns. Aber es ist mir auch egal, aber dem Normalbenutzer ist das eigentlich auch nicht so bewusst, was er da macht. Dass er nachher gebunden ist. Aber ich denke, so in der Zukunft wird sich das stark aufweichen. Man geht ja auch nicht, wenn ich gern, ich hätte gern ADSL zum Beispiel, geht mir auch nicht zu Bluewin und sagt, gib mir noch, hätte gern einen PC. Und dann kommt die Internetverbindung gleich noch mit. Also vielleicht kommt das diesem Modell dann auch auf die Telefone. Und dann
aber du machst das schon häufig mit dem Router. Also wenn ein Router...
eigentlich schon, ja. Du
kriegst
ja
die Internetverbindung, kriegst einen Router dazu.
Es ist einfach so, das ist wieder das alte Paradigma, dass man sagt, früher war das Telefon einfach beim Telefonanbieter. Es gab es nirgends anders. Heutzutage ist ja das Mobiltelefon kein Telefon mehr, sondern es ist ein Mobilcomputer. Ja. Der kann noch telefonieren. Aber ich denke, die Zukunft wird sein, das ist einfach nur noch ein Computer. Und dann kaufe ich den Computer, bezahle und sage nachher, ja, jetzt möchte ich gerne noch einen Anbieter, der da mobiles ADSL gibt, sozusagen, oder? Dann gehe ich irgendwo hin und sage, hey, gib mir bitte eine SIM-Karte. Das ist natürlich etwas, das die Mobilfunkbetreiber natürlich gar nicht gerne sehen, weil dann geht ihnen viel Geld verloren. Früher konnten sie noch Applikationen hinzugeben, noch Mehrwert, dass man sagt, ja, bleib bei uns, weil sonst können wir sagen, Orange passt mir nicht mehr, morgen kündige ich, schmeiß die SIM-Karte weg, gehe zu Swisscom. Das kann man jetzt einfach nicht. Ich habe es 2 Jahre, muss ich den Vertrag ab und dafür habe ich das Telefon billig und so.
Das ist auch leider noch ein Manko. Also ich habe in Deutschland habe ich nur noch Prepaid benutzt zum Schluss, weil das völlig ausreichend war für mich und weil ich jetzt halt ein neueres Telefon habe oder einen neueren Computer habe, der ständig Internet braucht, habe ich halt so eine 1 GB Flatrate ist schon zu viel gesagt, aber einen 1 GB Tarif, den bekomme ich als Prepaid hier noch nicht.
Ja.
In Deutschland gibt es das schon, aber hier gibt es das leider noch nicht.
In Europa ist das so. Da gibt es immer mehr, dass man eigentlich zu Digitec geht, da in der Schweiz, und sagt, gib mir ein Telefon. Und dann bekommt man es und dann nimmt man die SIM-Karte vom alten Telefon, nimmt sie und tut sie ins neue rein und erledigt. Keine Vertragsbindung, nichts.
Also ich habe sogar bei Digitec gekauft, damals das Pre, und habe gesagt, ich schließe das gleichzeitig, weil ich halt diesen Datentarif brauche, einen Orange-Vertrag ab. Und dann habe ich halt die Provision als Gutschrift bekommen und habe weniger für das Telefon
bezahlt. Okay, ja, das geht auch. Also eben die Zukunft könnte ja sein, das Telefon gibt 2 HP, fertig. Oder eben die Zukunft geht ja nicht nur um die Telefone, diese mobile Revolution geht ja auch noch um Tablets und dann kommen sicher noch irgendwelche Fernseher und ich weiß doch Drucker und Bilderrahmen und also das ist nur Telefon, da wir jetzt.
Tablet habe ich für mich identifiziert als ein Ding, was ich nicht brauche.
Ja, da kann man auch darüber diskutieren.
Ja, aber das ist meins,
weißt du. Genau, es gibt sicher viele Leute, die sagen, ich will gar kein. Also, so wie viele Leute gar keinen Desktop-PC mehr haben, haben viele heute einen Laptop, aber es sieht ja komisch aus, wenn man auf dem Sofa sitzt mit dem Laptop.
Für mich wäre es zum Beispiel statt des Tablet-PCs immer ein Netbook. Das ist für mich
zum Beispiel,
das ist es für mich.
Aber ich denke, für viele Leute ist eben ein Tablet kein PC.
Definitiv.
Dann lässt einem sogar die Frau, lässt einem vielleicht nicht mit dem Notebook auf den Beinen auf das Sofa sitzen. Wenn man dann noch mit dem Tablet kommt, sagt sie, ja, kein Problem, es ist ja kein Computer. Und dann nimmt sie es sogar und spielt irgendwo
rum. Mist, jetzt hast du es gesagt. Mist, jetzt ist es raus.
Also, es geht doch um das. Es geht ja eigentlich darum, Computer waren immer wieder, sind immer noch in vielen Bereichen einfach komplizierte Dinge.
Definitiv.
Ja, wir sind ja Spezialisten, für uns ist es kein Problem. Aber viele sagen, dieser scheiß Computer, den schmeiße ich aus dem Fenster raus.
Meine Eltern haben noch nicht mal einen. Und brauchen noch keinen eben. Tatsächlich.
Aber ich sage jetzt, den Großeltern würde ich jetzt auch lieber ein Tablet geben als einen PC.
Einverstanden.
Sie sagen dann, das ist kein Computer, habe ich keine Angst, keine Tastatur, keine Maus. Oh.
Einverstanden.
Kann irgendwas damit machen, das ist einfach ein Gerät, da mache ich was irgendwas damit. Also.
Aber es gibt noch einen Manko, du brauchst noch einen Computer, um es einschalten zu können. Also zum Beispiel ein iPad?
Ja, nur beim iPad, aber das ist komisch bei Apple, das sage ich immer. Die sagen so, das ist das... Man sagt ja, Das ist das, der erste Vertreter der Post-PCR. Ja, genau. Das muss man machen als erstes. Man muss es per Kabel am PC anhängen.
Genau.
Sehr komisch.
Du kannst es nur einschalten und aktivieren, dadurch, dass es erst an einem PC mit iTunes anschließt.
Genau. Aber wenn ich jetzt zu dieser Post-PC-Generation gehöre, die gar keinen PC mehr habe, was mache ich dann?
Verloren. Oder wenn du ein Betriebssystem hast, welches kein iTunes, wofür es kein iTunes gibt.
Deswegen könnte ich nie, selbst wenn ich jetzt, selbst wenn ich mich jetzt für ein iPad entscheiden würde, nehmen wir mal den Fall. Ich könnte es nicht benutzen, weil ich tatsächlich keinen Rechner habe, auf dem iTunes läuft.
Aber man kann es unter Linux jetzt auch aktivieren. Und sogar Datenaustausch.
Unglaublich.
Ja, das habe ich auch gestaunt.
Und ich war dabei. Nein, ich war nicht dabei, aber.
Aber ich will trotzdem keins.
Nein, ich möchte auch
keins. Aber eben eigentlich müsste man denken, dieses Tablet ist völlig unabhängig. PC. Also dann sollen sie eben dann diesen PC nehmen und zum Fenster rausschmeißen und sie sitzen auf dem Sofa mit dem Tablet und sind zufrieden und es geht nicht kaputt. Sie haben keinen Virenscanner drauf und sie warten nicht 3 Minuten, bis es startet, sondern es geht einfach. Es ist gar kein PC. Es kann nur coole Sachen.
Also ich merke an mir, wie sich bei mir die Benutzung verändert hat. Ich war lange Vertreter dessen, dass man sagt, ich habe zu Hause nur noch ein Notebook, weil ich brauche keinen fest installierten PC mehr. Dann habe ich mir letztes Jahr ein Netbook gekauft und seitdem habe ich das Notebook nie wieder mitgenommen unterwegs. Mhm. Und habe jetzt seit einem Monat oder zwei wieder einen fest installierten PC zu Hause. Weil ich nehme nur noch das Netbook mit, wenn ich unterwegs bin und halt mein Mobiltelefon und komme auch mit dem Netbook über das Handy, über so eine Hotspot-Applikation ins Internet, wenn ich will. Und brauche das Notebook eigentlich nicht mehr. Die Nutzung wandelt sich und genauso wird es mit dem Tablet jetzt auch sein.
Ja.
Es erfüllt eine Nische, halt das Wohnzimmer-Surfen letzten Endes, die es vorher gar nicht gab.
Genau.
Weil nämlich keiner einen Computer mit ins Wohnzimmer genommen hat.
Ja, das wäre blöd gewesen. Oder es gibt auch solche Services, wo man sagen kann, ich bin jetzt da an diesem Ort. Mhm. Dass die Freunde dann sehen, da bin ich. Da geht ja auch keiner hin und nimmt das Notebook mit. Dann sitzt er in der Kneipe an der Bar und klappt es auf und sagt, hey, schau, das wie cool, dass ich bin. Oh, hat er gar keinen GPS-Empfänger. Das ist das andere Problem. Aber könnt ihr sagen, diese Bar bin ich und dann checke ich da ein. Da wissen alle, dass ich da bin. Da würde ja jeder sagen, der spinnt.
Ja.
Aber heutzutage nimmt jeder normalste, ja nicht jeder, aber viele nehmen das Telefon raus und sagen, hier bin ich, das Telefon weiß, da bin ich und sagt allen übers Internet, da bin ich. Das ist normal, also nicht ganz, aber es ist vielleicht in ein paar Jahren das Normalste, das es gibt. Einfach dadurch, dass es der Computer zwar dabei ist, in der Hand hat, aber es ist kein Computer.
Es wird nicht als Computer auch wahrgenommen.
Ja,
ne?
genau. Wenn es eine Tastatur hat, oh, Computer mit Maus, oh nein, Hilfe.
Also mein Handy wird damit als Computer wahrgenommen, das hat eine Tastatur.
Na gut, das ist dann
zum Rausch. Mein Handy hat keine Tastatur.
Aber man könnte ja sagen, es ist einfach so die Weiterentwicklung von der Computerwelt für die anderen 80-90% der Benutzer. Wir sind die Experten. Uns ist ja gut, wenn es eine Tastatur hat. Wir brauchen ja nur eine Tastatur und ein Terminal. Windows. Dann können wir alles schon machen.
Ich komme immer wieder auch auf das Gleiche zurück, auf diese alte Webregel, diese 90-91-Regel, dass man sagt, dass 90% der Leute nur konsumieren. Und für 90% der Leute reicht so ein Tablet oder reicht einfach ein Ding, wo keine Tastatur drin ist. Für 9%, die brauchen ab und zu mal eine Tastatur, für die reicht es vielleicht per Bluetooth eine Tastatur anzuschließen.
Zum Beispiel,
Und das 1%, und zu diesem 1% zählen halt genau wir, die brauchen halt eine Tastatur, um ein bisschen mehr machen zu können. Aber das ist 1%. Ich meine, das Geld wird mit den 99% verdient, nicht mit uns.
Das ist das Thema, genau. Wenn man die Geräte für die Freaks entwickeln würde, dann wären sie zwar lange genial
nicht,
und
aber
völlig
nicht
ausgeklügelt, aber nicht benutzbar, aber 90% der Leute würden sie nicht kaufen und dann würde mal die Firma Konkurs gehen.
So war es am Anfang der Computerei, ne? Letzten Endes, muss man mal sagen. Wer konnte denn noch MS-DOS-Speicher optimieren?
Na.
Jetzt kommen die Anekdoten.
jetzt ist wieder unser Alter, zeigt sich langsam.
Ja.
Aber es ist, ja, das sind so...
Also lange Zeit waren Computer einfach Geek-Kram. Kein Mensch braucht
die. Eigentlich sollten ja die Computer rauskommen aus diesem Geek-Kram. Und viele normale Leute sind überfordert mit den heutigen. Und da diese neuen mobilen Geräte, Telefone, Tablets in diesem Bereich, diese bieten einfach das.
Und Smartphones werden erfolgreich durch Facebook, ne? Nicht durch, nicht durch irgendeine tolle Anwendung, Terminverwaltung oder, oder Adressverwaltung, sondern weil man mobil Facebook benutzen kann oder Foursquare, Govala, diese Locations.
Also immer, es gibt da so Beispiele ohne Ende. Und da sagt jetzt einfach HP, ist jetzt einer dieser Anbieter, er sagt, hier hast du die Hardware, hier hast du die Software, du kannst einen PC haben, du kannst ein Tablet haben, du kannst ein Telefon haben, du kannst einen Drucker haben, ist HP, alles funktioniert, alles arbeitet miteinander, fertig. Und sagen vielleicht viele, diese 80% nehme ich. Ob es jetzt WebOS ist, ob es auf Webtechnologien aufbaut, das ist eigentlich diesem Benutzer völlig egal.
Den meisten ist es wirklich egal.
Aber auf der anderen Seite, die Leute, die dahinter diese, die diese Sachen bauen, die neue Applikationen entwickeln, für diese ist es schon noch ein Thema, dass es eben WebOS ist, mit Webtechnologien funktioniert und über so viele Geräte das Gleiche ist. Dem her denke ich, dass sehr spannend. Mhm.
Wir haben ganz zu Beginn über WebOS Internals gesprochen. Mhm. Wenn man jetzt WebOS so als Label, als Begriff nimmt, ist WebOS Internals, ist das die Community von WebOS oder ist das falsch?
Ein Teil davon. Also eben, grundsätzlich zu sagen, die WebOS Community, die gibt's. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Betriebssystemen oder mobilen Betriebssystemen ist, aber bei WebOS gibt es sie und sie ist auch sehr stark. Mhm. Ich denke einfach, die Leute, die sich damit befassen, tauschen sich aus und sind irgendwie einfach involviert in das Ganze.
Als ich mir das Palm gekauft habe, war ich entsetzt darüber, dass ich über diesen App Store, der hieß da noch anders, ne? Dass ich da keine überhaupt keine Applikationen bekam über das bekannte Aktivierungsproblem und ich bin auf WebOS Internals gestoßen, weil die halt ein Installationsprogramm hatten, mit dem ich an hunderte von Applikationen gekommen bin. Halt portierte Applikationen. Da waren viele GNU-Applikationen dabei, da war eigentlich alles dabei, was ich für mein Telefon gebraucht habe. Das habe ich über den App Store nicht bekommen, aber über WebOS Internals halt.
Das könnte man sagen, WebOS Internals ist ein Teil der Community und die WebOS Internals Leute, könnte man sagen, das sind die Homebrew-Leute.
Ja.
Sozusagen, die so Eigengebräu anbieten für das Gerät. Aber außerhalb der offiziellen Quellen, aber voll unterstützt von Palm. Palm sagt ja, wenn ihr root sein wollt auf eurem Telefon, dann dürft ihr das. Seid euch einfach bewusst. Aber es ist dann offen. Und dann hat WebOS Internals rund um das aufgebaut, dass man eigentlich ein Programm machen kann, dass zum Beispiel keine Aufnahme fände in den App-Katalog, was für Gründen auch immer. Und man kann sie dann installieren. Mhm. Und das ist so der Teil der Community, der sagt, ja, wir machen unsere Sachen selber, wir sind unabhängig. Dann gibt es aber auch noch eben andere Teile der Community, die auf dem Internet unterwegs sind, auf den Foren. Dann gibt es IRC-Chats, wo Leute aktiv sind, auf Facebook gibt es Sachen, was gibt es noch alles. Auf Twitter ist die WebOS-Community auch sehr stark vorhanden, auch sehr viele Palm-Leute sind dort direkt erreichbar. Das ist noch das Schöne an Twitter, weil dort hat man eine Nachricht gesendet an einen Empfänger. Ja, man versuche mal an einem am Chef der Entwicklung ein Mail zu schreiben. Vielleicht schafft man es, aber vielleicht hört man auch nichts, aber dort hat man auch die Möglichkeit, direkt zu schreiben. Also viele Leute der Community sind dort in diesen verschiedenen Kanälen aktiv. Sicher alle Entwickler, weil sie wollen ja ihre Programme anbieten, aber nicht nur im Geschäftssinn, sondern auch zu sagen, ich bin da, ich bin aktiv, wenn jemand Probleme hat. Ich war genau gleich ich habe mit Null angefangen mit WebOS und habe gesagt, ja, ich möchte da mal ein Programm machen, weil als Webentwickler ist ja das einfach zu machen, aber man braucht trotzdem einen Einstieg. Also geht man zum Beispiel auf den IRC-Chat und fragt mal, ja, ich habe da ein Problem, hast du da eine Lösung? Mit der Zeit ist man dann selber dabei und beantwortet Fragen, wenn jemand kommt und sagt, ich bin jetzt das erste Mal da, kannst du mir helfen? Und so entsteht so die Community. Ich finde, die ist wirklich sehr stark, einfach weil sich die Leute irgendwie einsetzen. Sie sagen nicht, ja, das ist mir egal, oder?
so wie es früher bei Linux auch mal war.
Ja,
ja, früher. Ja, ich denke, also ist es heute nicht mehr so, ich weiß nicht, ich folge lustigerweise der Linux-Community nicht so stark, obwohl ich auch Linux-Benutzer bin.
Aber ich merke, dass es sehr, sehr häufig in Distributionskriege mittlerweile ausartet, dass dann jeder denkt, dass er das beste System hätte, obwohl wir ganz genau wissen, dass unser System das beste ist.
Gut, das ist bei WebOS auch nicht anders.
Nein, aber manchmal schadet halt, die größte Freiheit bei Linux ist auch die größte Schwäche, eben, dass man dadurch, dass alles Open Source ist, damit machen kann, was man will. Und genau. Da denkt halt jeder, dass seins das Richtige ist.
Ja. Naja, das ist so ein bisschen vergleichbar zu Android vielleicht. Ja, das ist fast so eine ähnliche Situation, dass man eben da fast zu viel Freiheit hat.
Ja, mag sein. Ja. Trotzdem, es ist ein sinnfreier Streit. Also wir haben im Vorgespräch kurz über CompuServe gesprochen, damals vor Dinosaurierzeiten. Und damals gab es das schon, ne, dass ein Mac-User mit einem Windows-User gestritten hat, wer nun jetzt auf CompuServe, ne, wer jetzt das bessere Betriebssystem hätte. Aber beide waren da. Beide kamen in diese Plattform ein.
Aber es ist einfach
sie stritten.
Ja. Also es ist einfach so. Es streiten ja auch Apple gegen Google. Und die einen sagen, dein Zeug ist scheiße. Und die anderen sagen, na, das ist auch nicht. Das kann man sowieso nicht brauchen. Das ist immer so.
Ich streite ja auch gegen Apple, muss ich ja auch ganz klar sagen, weil ich diese Bevormundung nicht mag.
Ja, aber das sind andere Gründe. Also das sind vielleicht schon eher philosophische Gründe.
Okay, ja. Gut, vielleicht aber, wenn man dann sagt, ist es jetzt gut, wenn ich Ubuntu nehme? Dann sagt jemand, nein, da ist eine große Firma dahinter und lalala, da ist also so, vielleicht könnte man sagen, fast schon eben eine dieser sinnfreien Diskussionen, wenn man dann sagt, nein, nimm du lieber Debian, weil das ist das Pure. Dann sagt man, das ist sinnfrei, das bringt mir nichts. Ich habe die Diskussion jetzt verfolgt mit Ubuntu CH. Dem hat gesagt, lass uns doch auf Facebook eine Fanseite machen. Und dann gab es dann auch Leute, die gesagt haben, nein, weil Facebook ist zu kommerziell, wir wollen uns da nicht herablassen. Wir nehmen doch Diaspora, wie das heißt. Aber es ist genau das Thema, wenn man nicht auf Facebook ist, dann sehen einem die normalen Leute nicht. Das ist da vielleicht auch ein bisschen das Problem von Linux.
Ich glaube, das ist ein generelles Problem in der Wahrnehmung, dass die Leute in Saft ihrer eigenen Community schmoren. Also, und das siehst du an unglaublich vielen. Das siehst du zum Beispiel an der Piratenpartei, die in vielen Punkten sehr vernünftige Ansicht haben, die es aber nicht schaffen, diese Ansichten an die normalen Menschen zu bringen, also dahin zu bringen, wo man Leute dafür begeistern könnte.
Die Frage ist halt, also bei den Piraten nicht, die wollen ja größer werden, aber nehmen wir Ubuntu, ich spreche jetzt nicht von Canonical, übrigens die Firma ist klein, die ist nicht groß, die haben irgendwie nicht mal 400 Mitarbeiter.
Das ist kommerziell.
Ist sie, ganz klar, ja, einverstanden. Ist aber nicht böse, ne? Also kommerziell ist nicht zwingend böse.
Wir müssen ja auch Geld verdienen.
Er kann böse sein, aber in dem Fall vielleicht nicht, vielleicht. Aber die Frage ist auch von Seite von der Community, will man überhaupt größer werden? Oder bin ich überhaupt daran interessiert, dass auf Deutsch gesagt jeder Mensch Ubuntu nutzt? Das will ich ja vielleicht gar nicht. Weil wenn das jeder tun würde, wäre ich längst weg. Ich will nicht etwas, das alle haben.
Dann bin ich auch nicht mehr Vorreiter.
Ja, das will ich ja gar nicht. Und in dem Sinn ist die eine Diskussion, die du vorhin beschrieben hast, aber das mit dem Sinnfreien meinte ich eher aus rein technischer Sicht. Mhm. Also ob ich jetzt einen Mercedes habe oder einen Opel, ich komme nach Berlin. Ist ja egal. Und diese Diskussion, die finde ich absolut sinnfrei. Die bringt nichts. Man kann darüber sprechen, welche Ausstattung vielleicht bequemer ist von Betriebssystem und so. Natürlich kann man das, aber wenn man dann einen Glaubenskrieg daraus macht, das finde ich dann sinnfrei.
Aber dann könnte man auch sagen, es ist eigentlich egal, ob ich ein Apple-Handy oder ein Android-Handy oder ein WebOS-Handy habe. Ich will nur telefonieren. Sicht. Gut.
Nein, nicht genau mehr, das will man nicht mehr. Genau.
Dieses. Also muss sich der Hersteller irgendwas einfallen lassen, dass auch der Normalbürger sagt, ich will das einfach, weil das kann das.
Weil wenn du letzten Endes nur, das ist ja genau das Argument, wenn du nur telefonieren wolltest, dann würdest du im Leben kein Smartphone kaufen.
Und dann würde ich für einen 20 Franken Nokia kaufen.
Genau, und das hält dann 2 Wochen mit dem Akku.
Ja.
Oder 3.
3.
Das ist ja super. Das ist ja super. Ja. Und wenn ich es runterschmeiße, dann ist es immer noch ganz.
Ja, genau.
Aber
oder wenn es kaputt geht, kaufst du das nächste für 20 Franken.
Ja, ja nur, da witzig sich telefonieren nicht mit einem Telefon.
Ja, bei mir ist genau das Gleiche.
Das sagen ja viele, was machst du mit deinem, wieso hast du denn dein Telefon?
Also ich habe schon Leute gesehen, die beides bei sich tragen. Mhm. Also ich habe das Nokia auch, das Dirk genannt hat, aber ja, dann nehme ich die...
Markus hat es genannt.
Ja, oder Markus genannt, Entschuldigung. Dann nehme ich die SIM-Karte raus aus meinem Smartphone und stecke sie da rein, wenn ich irgendwie wohin gehe, wo ich halt lange Akkuzeit brauche. Aber es gibt Leute, die haben beides, die haben das Smartphone und haben auch noch ebenso ein Nokia in der Tasche. Und mit dem telefonieren sie dann.
Das ist ja auch spannend,
ja. Also ich habe zu Hause ja noch nicht mal Mobilfunkempfang. Das ist das, was die größte Pleite überhaupt ist. Aber ich brauche es nicht. Aber ich brauche es zu Hause auch nicht. Für mich das Ideale wäre es, aber diese Gattung stirbt leider aus, wäre es ein normales Handy zu haben, was auch als GSM-Modem fungieren kann, was wir gerade sagten, auch mit dem Netbook, wo du mit dem Netbook bei Wireless LAN drankommst und eigentlich so ein kleines Internet-Tablet, so ein kleines, also in Größe eines normalen Handys, mit dem ich dann ins Internet komme, wo ich dann im Zug mitspielen kann. Aber das gab es früher, dieses Nokia N800, bringe ich da immer als Beispiel. Das hatte WLAN und mehr nicht und konnte dann halt per Bluetooth auch mit einem anderen Nokia-Handy ins Internet, aber diese Gattung gibt es halt nicht. Das ist halt alles jetzt in einem Gerät.
Vielleicht läuft es ja wieder darauf hin, dass man eben sagt, diese Revolution, die zwar durch das Telefon ausgelöst wurde, wird sich abschwächen im Telefonbereich und es werden andere Geräte die meisten Funktionen übernehmen, die das Telefon konnte. Vielleicht kommt es auch so weit, das Telefon war einfach das Erste. Vielleicht ist es gar nicht das Beste, weil vielleicht ist es ja zu klein oder gut, man hat es zwar immer dabei, aber ja, also ich denke, das wird sich noch entwickeln. Und das große Tablet ist ja auch noch eine Ausgestaltung, es könnte ja auch ein kleines sein.
Bei den Tablets ist ja noch das große Ding, was ich immer noch sehr lustig finde, ist die Kamera in den Tablets. Ich kenne keinen, der ein 10-Zoll-Tablet hochhält und Fotos damit schießt oder Filme damit dreht.
Nur, das habe ich eigentlich immer gesagt. Nur habe ich letztens mal ein Beispiel gesehen. Nehmen wir an, man nimmt das Tablet und hält es hin jetzt da in dieser Wohnung und sagt, ich will gern das neue Sofa sehen, wie es da aussieht. Und dann nimmt einfach die hintere Kamera, nimmt auf, was jetzt da ist und auf dem Bildschirm sieht man eingeblendet das Sofa, das virtuelle, das man dann verschieben kann.
Okay.
Da macht es Sinn, dass es eine Kamera hat. Nicht zum Fotos machen, das ist komisch. Ich mache jetzt ein Foto, das sieht doch komisch aus, aber für solche Sachen?
Ja.
Das Ja war nicht so überzeugend.
Nee, ich bin auch noch nicht. Ich kann mir den Anwendungsfall sehr gut vorstellen, aber ich habe Schwierigkeiten, da den Sinn für mich zu sehen. Aber gut, es gibt Leute,
Dirk, wir sind auch zu alt für sowas.
Ja, ich bin ein alter
Sack. Wer weiß, also, okay. Ein weiteres Beispiel, wo ich ja auch aktiv bin mit Applikationen für Kinder, weil Kinder sind auch spannend in diesem Bereich. Telefon weniger, weil es noch komisch, weil Telefon braucht sie nicht.
Okay. Ja, das sicher.
Tablet, aber ich habe meinem Sohn ein Tablet gegeben mit einem Puzzlespiel drauf. Damals war er 2,5 und er hat es angeschaut und dann habe ich gesagt, du musst da mit dem Finger das Puzzleteil ans richtige Ort schieben, was reinpasst. Dann habe ich das zweimal gezeigt, dann hat er es gemacht. Selbstverständlich. Und dann hat er alle eingeschoben und dann hat das Gerät geklatscht und hat er gewusst, jetzt fahre ich gut. Und dann kam das Überraschende, er hat das Tablet genommen und hat es geschüttelt. Und dann lustigerweise gingen die Teile wieder auseinander. Das wusste ich aber nicht.
Okay.
Also er hat etwas herausgefunden durchs Interagieren, das völlig logisch ist, weil ja, wenn du
was für ihn logisch war, für dich nie.
Ja, wenn man ein Holzpuzzle nimmt und schüttelt, dann sind die Teile wieder raus.
Ja, völlig klar.
Also es ist sehr spannend.
Ja, sicher auch.
Hast du was gelernt? Ne?
Da war ich wirklich baff. Da war ich baff. Da müsste man eigentlich sagen, so Tablets sind dann in der Schule sicher spannend. Ein Notebook in der Schule, in der ersten Klasse, macht ja keinen Sinn. Da sagt der Schüler, was ist denn das?
Einverstanden, die Anwendungsgebiete habe ich gar nicht im Kopf.
Maus und 114 Tasten, ich Hilfe, was soll ich da machen?
Einverstanden.
Oder ja, zu Hause vielleicht auch, so als Spielzeug mit viel Gummi drum, dass es nicht kaputt geht und so. Hm? Mhm. Sagen viele Haarsträuben, was soll das Kind? Das soll mit richtigen Sachen spielen, aber es kann doch auch mit sowas spielen, warum nicht?
Ja, aber wenn man sich überlegt, wir haben früher als Kinder dieses, das nannte sich Edge-a-Sketch, kennt ihr das noch?
Ja.
Wo mit so zwei Rädern dran war, genau. Und wo man so eine Linie über den, über den Bildschirm, oder Bildschirm ist schon fast zu viel gesagt.
Ja, das hat
kennst du das?
Ja. Ah, ja, genau.
Da muss man schütteln.
Die muss man schütteln, damit das Bild wieder weg ist, genau. Und dann konnte man mit den zwei Rädern eben Bilder malen. Es gab Leute, die waren da relativ gut drin und ich war da relativ schlecht drin. Aber das könnte man heute natürlich mit dem Tablet auch machen, ohne Probleme.
Sogar. Ja, und für das Kind ist das kein Computer, noch viel weniger als für alle anderen. Für uns ist es schon fast zu abstrakt. Das Kind nimmt es, Puzzle lösen, schütteln, ja, es geht super, wunderbar.
Es ist ganz interessant, wenn man Menschen beobachtet, die nicht so viel mit Computern machen, wie die mit Computern umgehen. Oder auch mit Tablets in dem Moment. Also das Schütteln, auf die Idee wäre wahrscheinlich von uns niemand, keiner gekommen. Aber für das Kind war das einfach intuitiv und der Programmierer hat es vorhergesehen. Also, oder
genau, ich hätte wahrscheinlich gesagt, wo ist das Menü, wo ich gesagt
habe. Ja, genau, genau.
Ich auch. Und das Kind sagt, ja, schüttelt, gut, das geht, spannend. Also man sieht schon eben, das ist wieder das Thema eigentlich, der Computer wird zum Alltagsgegenstand.
Ja,
einverstanden. Aber erst durch diese mobilen Computer.
Ja, einverstanden.
Der Desktop, ja, man kann das Kind schon an den PC zu Hause setzen, aber das ist dann verpönt, weil dann sitzt man dort und man hat eine Maus, die so abstrakt ist und Tasten, wo man auch nicht weiß, was soll das überhaupt? Was soll so viele Tasten? Was machen die überhaupt?
So ein Tablet kannst du auch auf den Tisch legen und in die Mitte legen. Ne?
Genau,
und
man schiebt da etwas rein. Also, ja, spannend.
Ich möchte nochmals zurück zum WebOS kommen.
Du wieder.
Ja.
Eben, wir interessanterweise haben wir viel diskutiert, das gar nicht mit WebOS zu tun
hat. Ja, genau.
Aber das ist so das Markenzeichen von
uns. Das muss so sein.
Ja, es geht mir auch nicht unbedingt nur um Webo, also es geht mir auch eben um diese mobile Revolution, aber das ist halt einfach ein Baustein.
Das ist auch das Thema heute,
Webo. Genau. Ja.
Und zwar zur alles entscheidenden Frage, Markus. Vielleicht haben wir Hörer, die sagen, nachdem ich das gehört habe, schaue ich mir jetzt WebOS trotzdem an.
trotz allem.
Das trotzdem war natürlich provokativ. Wo und wie kann er das tun?
Also in Digitec bietet es immer noch an.
Man kann aber auch das von der Palm-Seite das Software Development Kit runterladen und sich dann auf einem Linux oder auf einem Windows oder auf einem Mac-PC installieren und dann einfach mal das ausprobieren. Die Möglichkeit gibt es.
Wenn man jetzt Programmierer ist, aber wenn man jetzt sagt, nein, ich will es benutzen, so als Normalbenutzer, dann müsste man ja wirklich eins kaufen. Ja, man könnte mal sogar irgendwie eBay ein Gebrauchtes ersteigen. Jetzt ist so die Übergangszeit. Die neuen Geräte sind angekündigt für Mai, soviel ich weiß, und dann Juni mit dem Tablet. Also wenn man jetzt sagt, jetzt will ich eins ansehen, dann steigert sich man am besten eines, wenn man nicht viel ausgeben will. Oder man kauft eben ein Unlocked bei Palm direkt. Das kann man dann einfach die SIM-Karte rein und kann damit arbeiten. Nur je nach Land kann man dann keine Applikation kaufen. Oder man wartet dann auf die neuen Geräte und ich nehme jetzt an, weil HP global denkt, dass dann auch solche Beschränkungen wie, ja, du darfst jetzt das nicht kaufen in diesem Land, auch wegfallen will werden, weil wenn man das Tablet beim Mediamarkt kauft, was soll die Beschränkung, dass man dann sagt, in diesem Land darfst du keine Applikationen kaufen, das ist ja völlig sinnlos.
Das ist eigentlich sogar ein Innovationshemmer, wenn man so...
Genau, ja, aber klar, es kommt vom Telefon, aber es geht jetzt weiter. Also sollte man die Augen offen halten, sich mal den Mai, da bringt sie so ein Mini-Smartphone raus, wo viele sagen, was soll das, ist viel zu klein, ist so groß wie eine Kreditkarte. Aber kann eigentlich, ist ein ausgewachsenes WebOS-Gerät, hat auch eine ausklappbare Tastatur, wo man tippen kann. Und später dann, Juni oder so, kommt dann sehr wahrscheinlich das Tablet raus und das größere WebOS-Gerät, das Pre 3, und dann kann man das ausprobieren. Und wenn man Entwickler ist oder sogar wenn man schon mit Webentwicklung zu tun hat und sich dort gut auskennt, kann man auch sagen, wie du gesagt hast, lad dir mal das Entwicklungskit runter, dann hast du einen Emulator, wo du das Ganze ausprobieren kannst und dann mal, man kommt recht schnell voran, dass man sagt, ich nehme meine Kenntnisse in HTML, CSS und JavaScript und baue da etwas, das auch auf WebOS funktioniert. Und wenn dann die vielen Geräte verkauft, die kann man das sogar anbieten und verkauft sogar. Vielleicht, wenn man eine super Idee hat.
Ich wollte letzten Endes sogar auf den Emulator raus, weil ich habe nie Entwicklung betrieben für Comprehend, aber ich habe mir den Emulator halt damit angeschaut und damit kriegt man ein Gefühl für die Oberfläche.
Die Oberfläche ist wirklich gut gemacht, es ist schön gemacht, weniger verspielt mit zum Beispiel Android verglichen, eher in diese Richtung, wie es Apple macht, eher ein bisschen eingeschränkt, aber sehr funktionell, schön, gut zu bedienen.
Und es gibt in Deutschland einen Versender, Pearl heißt der, mit EA in der Mitte.
Genau,
der bietet. Die bieten es für 150 Euro an.
Irgend sowas, ja. Das ältere Gerät, aber man sagt, ich will auch mal das kennenlernen. Eben, wenn man für dieses Gerät entwickelt, das, was man investiert, verliert man nicht, weil man arbeitet, eben wenn man das schon kennt, arbeitet man wieder mit HTML, CSS, JavaScript. Wenn man sagt, ja, ich will mal diese Services probieren, dann arbeitet man mit Node. Vielleicht kennt man Node von der Arbeit schon und sagt, hey, könnt ihr das mal versuchen, auf einem Telefon zu laufen lassen und schauen, was kann ich denn da überhaupt damit machen? Einfach mal zum Anschauen.
Wenn wir jetzt noch Hörer haben, die sagen, ich würde da gern mal meine Nase in die Community reinhalten, wo finden Sie die ersten Schnittstellen zur Community?
Also sicher auch, wenn man das kennt, das ist halt auch nicht so IRC, vielen Leuten ist das vielleicht noch ein Begriff. Da gibt es den Channel WebOS auf Freenode. Dann gibt es developer.palm.com, so die Entwicklerseite. Dann gibt es auch die Seite, von der Benutzerseite her das Ganze anschaut. Precentral heißt es. Gibt es sogar in Deutschland eine. Das WebOS-Blog gibt es in Deutschland. Tams Palm gibt es in Deutschland.
Es gibt WebOS Internals, wo man schauen kann.
WebOS Internals, das ist, wenn man dann sagt, wenn man irgendwie ein Linux-Kernel-Hacker oder sonst ist, fühlt man sich da schnell zu Hause.
Es gibt ein sehr großes Forum in Deutschland, nexave.de.
Genau, ja, die haben ein gutes Forum. Und
da war ich sehr lange auch, als ich das Palm hatte.
Das Präforum gibt es auch, präforum.de gibt es auch.
Da war ich nicht.
Mit Diskussionen. Ja, das WebOS-Blog mit Informationen. Es gibt auf Facebook eine Gruppe für Entwickler, eher für Entwickler. Developers and Friends heißt das Ganze. Auf Twitter gibt es ganz viele Leute. Da müsste man einfach mal irgendeine Person finden, die dort dabei ist.
Und schauen. Uns mal ein paar Links schicken.
Genau, ja. Wenn man dort mal die ersten Leute beobachtet, sieht man schnell, wer ist da alles dabei. Aber da hat sehr viele, eben sogar auch von HP und Palm Leute dabei, die da aktiv sind.
Man kann auch dir folgen auf Twitter?
Auf jeden Fall, ja.
Verlinken wir dann entsprechend.
Ich habe ziemlich viel, ich habe ziemlich viel Tweets. Ich bin letztes Jahr angefangen, inzwischenzeit bin ich bei 5.500 Tweets und 700 Followers.
Ich habe dich auch wieder entfolgt. Das ist mir zu viel geworden.
Ja, ich bin ziemlich aktiv. Es haben ein paar Leute gesagt, ich war zum Beispiel in Barcelona am Entwickler-Event und habe dann irgendwie ein Tweet pro Minute rausgeschickt. Und dann haben viele Leute gesagt, jetzt hör aber mal auf. Aber viele Leute haben natürlich auch gesagt, ist cool, dann ist es so, wie wenn ich dabei wäre. Also es ist ziemlich fokussiert. Also wenn es interessiert, man kann ja mal eine Weile reinschauen. Wenn es dann zu viel ist, kann man sich auch wieder verabschieden. Ich bin da niemandem böse.
Ja, ist übrigens auch deutsch entfolgt.
Oder? Ein fürchterliches Wort.
Ja.
Ein fürchterliches Wort.
Lustigerweise schreibe ich die meisten Tweets in Englisch, also aufpassen.
Ja, die ganz große Frage ist, also entfolgt. Ich kenne kein deutsches Wort. Man folgt nicht mehr, könnte man sagen. Aber
ich folge dir das.
Entfolgen ist irgendwie sehr, sehr komisches
Deutsch. Ich höre dir zu.
Ja.
Und dann.
Ich enthöre dir zu.
Ja. Ich will dir jetzt nicht mehr zuhören. Du bist mir
zu lange.
Schwarzhaft.
Nee, ist eben zu lange für den Button.
Genau.
Das ist das Problem. Weiß gar nicht, wie es in den deutschen Twitter-Clients übersetzt wird.
Entfolgen.
Ja, ja, da steht darum.
Neues Wort.
Entfolgen.
Ich habe nur englische Twitter-Clients. Mir ist gar nicht aufgefallen.
Ich benutze überwiegend Identica, halt diesen
Open Source. Ah, okay. Was ist dann direkte Nachricht? Was ist Retweet?
Also ein Retenten ist Tweeten bei Identica. Okay.
Und Retweeten oder Rede, oder wie heißt das?
Das nennt sich auf dem Webclient Recycle.
Spannend.
Oder Redent, was man eben sagte, genau. Aber die API ist genau die gleiche. Eigentlich ist es schade, dass die ganzen Twitter-Clients nicht einfach noch diesen einen Schritt mehr machen und damit auch Identica mit ins Boot holen. Das finde ich sehr, sehr schade. Weil es wirklich ist, die bilden die komplette API nach.
Okay, spannend.
Und die müssen einfach nur einen anderen Server eintragen, dann wäre das Ding einfach schon gegessen.
Naja, aber Identica ist halt ein bisschen freier, auch die Dents dann. Wobei Twitter hat das, glaube ich, ein bisschen gelockert mittlerweile, aber früher gehörten mir meine Tweets nicht mehr. Okay. Die gehörten dann eben Twitter.
Ah, okay.
Das war mir zuwider.
Ja. Aber das wird sich ja jetzt ändern bei Twitter, wenn die wirklich so weitermachen und sagen, dass sie fremde Clients verbieten, dann wird das die Chance für Identica werden.
Könnte sein.
Wie gesagt, es ist die gleiche API. Die ganzen Entwickler von Twitter-Clients, die müssten den Servernamen ändern und dann haben sie einen Identica-Client.
Spannend. Werde ich mir mal anschauen.
Sehr gut. Ich bitte darum.
Gut.
Jo.
Ich glaube, wir sind so ziemlich durch, oder, Markus?
Denk schon, ja. Also wir können sich noch weiter diskutieren. Ja. Das kann man ihm.
Hast du was Dringendes vergessen?
Ich glaube nicht. Wir haben so einen großen Bogen gemacht. Da ist er recht stark ausgeholt. Aber ja.
Das war sehr spannend.
Ich denke, wir haben... es ging nicht nur um... Ja, es ging ja nicht nur darum, WebOS zu verkaufen.
Nein, darum ging es uns auch nicht, aber es geht,
das ist der ganze mobile Markt ist einfach ein Riesenthema. Nicht nur WebOS.
Ja. Was wir sehr gerne machen hier mit dem Podcast, ist einfach einen Überblick geben und dann so ein paar Links zu geben, wo die Leute auch weiterschauen können, wie sie auch weiterkommen. Weil wir könnten nicht so tief einsteigen, nur sprachlich, ohne Bilder, dass wir auf einer sehr, sehr technischen Ebene das Ganze machen, sodass Leute direkt, weiß ich nicht, dass du jetzt erklärst, wie man ein Programm schreibt, Schritt für Schritt. Das ist nur sprachlich relativ schwierig.
Ja,
das
ist schwierig.
Aber so Einstiegsmöglichkeiten zu geben, dass das
ist... Ja, einfach mal zu wissen, was gibt es dann überhaupt?
Genau.
Ja, für viele gibt es nur zwei, es gibt mehr als zwei.
Definitiv.
Im mobilen Bereich.
Genau. Ja.
Ich denke, ja, es ist so ein... Was können wir jetzt abschließen, diese Übersicht?
Okay. Vielen Dank, Markus.
Danke auch.
Dass du auch da warst.
Dankeschön, Markus.
Ja.
Schön, dass das geklappt hat. Wir haben
relativ lange daran gekämpft,
einen Termin zu finden. Das hat jetzt tatsächlich fast 6 Monate gedauert.
Genau, ja. Dafür können wir jetzt über die neuen Geräte sprechen.
Hat sich gelohnt. Auf jeden Fall.
Das war sehr spannend.
Hat sich gelohnt. Gut. Wir haben noch einen Ausblick. Ich habe den nicht vorbereitet hier.
Keinen ganzen Ausblick?
Ja.
Ich weiß, dass die Grazer Linux-Tage am 9. April in Graz sind. Ich weiß das deswegen, weil ich nicht hin kann, weil meine Frau dann Lehrgang hat. Und ich wollte da gerne hin. Und mehr weiß ich jetzt leider nicht.
Ja, dann gibt es noch den Linux-Tag zu Berlin im Mai.
Genau.
Glaube ich vor Mitte Mai,
11. bis 14. Ich bin
den weißt du ja auch auswendig. Ne? Ja. Da werden Dirk und ich da sein.
Jo.
Als Besucher. Sicher auch zeitweise bei Radio Tux und ich werde vielleicht noch am Ubuntu-Stand sein.
Ja, Dito.
Dirk auch und besucht uns.
Ja, und da könnte uns auch was aufs Gerät sprechen, weil wir bestimmt auch podcasten werden von da.
Ja, natürlich. Deswegen gehen wir da hin.
Ja, genau.
Ja, das war's für die Folge 24. Danke vielmals fürs Zuhören.
Dankeschön.
Macht's gut.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Deimhard. Das klingt gut.